Es weihnachtet sehr im Studio, im kleinen Studio des Provinzklassen-Podcasts. Wir machen die letzte Folge des Jahres, Christoph, und bist du auch schon in Weihnachtsstimmung?
Es geht so, ich bin gerade nur sehr froh, dass du nicht gesungen hast zum Auftakt dieser Folge.
Nein.
Das hätte ja noch sehr gepasst, es weihnachtet sehr.
Das machen wir nur, wenn ein Gast aus Kelmis hier ist und wir die Hymne nochmal rauskramen. Mhm. Oder wenn nochmal Büllinger hier sind und wir Humpa Humpa singen müssen.
Ja genau, das wird bestimmt auch nochmal vorkommen.
Aber wenn die Saison so weitermachen wie bisher, dann hätten sie es auf jeden Fall verdient. Also Manuel Juck, du weißt Bescheid.
Aber willst du schon ein bisschen anteasern, worüber wir in dieser Folge sprechen? Oder fangen wir mal ganz unüblich nach einem relativ kurzen Intro mit dem richtigen Intro an?
Ah, ich würde schon ein bisschen sagen, worum es geht. Also wir haben drei Spiele, über die wir zugegebenermaßen ungewohnt kurz sprechen werden. Das ist einmal Goe Lonsen vom Donnerstag. Die Älteren unter euch werden sich noch daran erinnern, da war ja was. Dann haben wir das Heimspiel der Union Kelmis gegen Warnow, da warst du zu Gast, Christoph. Mhm. Und dann haben wir ein Spiel, über das ich eigentlich in so PPP-Verhältnissen 40 Minuten sprechen könnte. Eupen B gegen Elsenborn vom Sonntag. Aber wir wollen auch so einen kleinen Rückblick machen auf die Spiele, die bisher stattgefunden haben, auf die Spieltage, die bisher stattgefunden haben. Und wir wollen diese Mannschaften eigentlich so in drei Kategorien gliedern. Und zwar Erwartungen übertroffen, Erwartungen genau erfüllt und unter den Erwartungen geblieben. Und damit wir nachher nicht bei 2 Stunden 30 hier aufhören und um 3 Uhr nachts hier erst rauskommen, halten wir unsere Spiele vom Wochenende ein bisschen kürzer. Mal schauen, ob das uns gelingen wird, weil das haben wir schon öfter mal gesagt. Und im Endeffekt hatten wir trotzdem mehr 56 Minuten. Also ich würde mal sagen, Challenge accepted, Christoph.
Ja, ich weiß ja auch, dass viele andere Podcasts diese Intros erst aufzeichnen, nachdem sie den Podcast tatsächlich aufgezeichnet haben. So verspricht man dann auch nichts, was man nicht halten kann. Aber es wäre ja langweilig.
Würde ich auch sagen. Kleiner Spoiler, nachdem wir die Folge komplett aufgezeichnet haben, wir haben es natürlich nicht geschafft.
PPP, der Provinzklassen-Podcast. Direkt am Ball, direkt vom Platz, direkt ins Studio.
Christoph, auch wenn es chronologisch nicht ganz stimmt, würde ich sagen, wir fangen in der zweiten Division Amateure an mit Kelmis gegen Warnow. Einfach aus dem Grund, weil die Spiele Goe Lonsen und Eupen B. Elsenborn, und zwar wegen Eupen B., thematisch und tabellarisch so gut zueinander passen, dass ich es blöd fände, dazwischen jetzt so ein D2-Amateure-Loch aufzureißen. Bist du damit einverstanden? Du guckst mich so ein bisschen skeptisch an.
Nein, ich war ein bisschen überrascht, dass wir nicht chronologisch vorgehen, wenn eins der Spiele schon, ja, eine Woche her ist fast schon.
Ja,
aber das kann man definitiv so machen. Und ich brenne natürlich auch drauf, über dieses Spiel zu reden und über mal wieder eine etwas ulkige Situation. Da haben wir nämlich, bevor das Spiel überhaupt stattgefunden hat, schon drüber geschrieben. Und das fandest du auch relativ interessant. Kelmis spielte ja gegen den D2-Meister der Vorsaison.
Gegen Warnow, genau. Und ich hatte in deinem Vorbericht eben gelesen, dass Kelmis jetzt den amtierenden Meister zu Gast hatte. Mhm. Und dann habe ich ein paar Minuten überlegen müssen und ich denke, Moment, der amtierende D2-Meister, warum spielt er noch D2? Habe ich irgendwas falsch verstanden? Ich habe die Tabelle der vergangenen Saison nochmal aufgerufen, habe gesehen, Warnow war erst in der D2 und dachte dann, da stimmt irgendwas nicht. Du erklärst, warum.
Ja, es hätte noch viel kurioser sein können. Also in dem Fall ist der Tabellenzweite Namur aufgestiegen, aus dem ganz einfachen Grund, dass aus den Top 5 der D2 letztes Jahr genau ein Verein die Lizenz für die erste Nationalklasse hatte und das war Namur. Die anderen Vereine sind an allen möglichen Vorgaben gescheitert. Bei Warnow war es scheinbar sogar eine relativ eigene Entscheidung, zu sagen, okay, das reicht, die zwei höher wollen wir nicht spielen, können wir auch nicht spielen mit den Gegebenheiten. Ich weiß nicht, ob du dir mal das Stadion online angeguckt hast.
Nein.
Also
ich sehe jetzt gerade alle ihre Handys zücken und das Stadion von Warnow aufrufen.
Es ist spannend. Also das sieht so ein bisschen aus, woran erinnert mich das? An die Anlage in Olne. Das ist so ein bisschen dasselbe wie in Olne, ja, und die spielen P3, also dementsprechend kannst du dir vorstellen, wie das dann aussieht. Die haben auch nur zwei Mannschaften. Die haben eine erste Seniorenmannschaft und eine zweite Seniorenmannschaft und das war's. Also da gibt's auch gar keinen großen Grundbau drunter, so ein ganz spezielles Konstrukt. Aber die haben letztes Jahr auf jeden Fall eine überragende Saison gespielt, sind Meister geworden. Die Frage, ob sie denn die Lizenz dann beantragen oder nicht, die wurde auch ziemlich früh aufgeworfen, ziemlich lang diskutiert. Am Ende haben sie nicht angefragt, ja, und in dieser Saison läuft auch ein bisschen weniger gut. Vor dem Spiel waren sie Tabellennachbarn von Kelmis, nur einen Punkt hinter Kelmis. Also definitiv laut Tabelle ein Spiel auf Augenhöhe und trotzdem wieder ein Spiel, wo Alex Hodre Di Gregorio vor dem Spiel ja gewarnt hat, eine erfahrene Mannschaft auf der anderen Seite, eine erfolgreiche Mannschaft auf der anderen Seite und auch eine, die eigentlich Plätze anvisiert, die etwas höher sind als die Plätze, die Kelmis anvisiert. Naja, nach dem Spiel muss man sagen, aktuell sieht es da besser aus für Kelmis, die auf Platz 6 stehen, nach einem 2-1-Sieg gegen Warnow.
Ich muss mich gerade ganz kurz korrigieren. Ich kenne das Stadion von Warnow nämlich wohl. Ich habe es nur gerade verwechselt mit Bazois, also Wars, Bazois und Warnow halt. Ich war nämlich mal da.
Echt?
Ja, und zwar glaube ich tatsächlich, also mit raren Einheiten, so viel ist sicher, in der D3 Amateure. Ich meine, es wäre in der ersten Saison gewesen, sprich 1920. Und jetzt kram ich ganz tief bei mir im Oberstübchen rein. Ich glaube, es war auch, weil im Provinzfußball so gut wie alles abgesagt wurde und ich dann halt sonntags mehr Zeit hatte, mich um Raren zu kümmern und vor allem auch die Zeit hatte, eine längere Ausfahrt mit Raren zu machen, was ja sonst wirklich nicht möglich ist. Also jetzt in der aktuellen D3 könnte ich sonntags mit Raren maximal nach Elsod fahren und ansonsten müsste ich halt, wenn ich mit denen irgendwo hinfahre, halt vor Ort bleiben zum Schreiben, so wie ich es damals in Habelaneuve gemacht habe. Aber ich meine, Warnow gegen Raren, also ich war auf jeden Fall da.
Ja.
Und ich meine mich zu erinnern, dass es an einem Wochenende war, wo sonst nichts stattfand. Mhm. Ich kann mich aber auch irren.
Wie war denn das Stadion?
Ja, ich habe es jetzt gerade nochmal googeln müssen und dann dachte ich so, ah ja, stimmt, das hast du schon mal gesehen. Ich kann mich daran erinnern, dass auf der Seite, ich kann mich erstens daran erinnern, dass ich mich am Ende verfahren habe, weil das in so einer ganz komischen Einfahrt liegt, wo ich erst gedacht hatte, das wäre eine Einfahrt zu einem Bauernhof, dass es Privatgrundstück wäre und da bin ich erstmal schön dran vorbeigefahren. Und dann weiß ich noch, dass die Seite gegenüber der Kantine, wo auch die Trainerbänke sind, dass da so ein ganz weites Feld raus ist. Kann das sein?
Ja, ich war ja selber nicht vor Ort.
Also ich dachte, du hättest es auch gerade gegoogelt, weil du bist am Handy. Die Jugend von heute.
Auf den Bildern sah es auf jeden Fall so aus. Deswegen vergleichst du auch mit Olne, da liegen auch eigentlich nur Felder rundherum.
Okay.
Also dementsprechend. Und da ist dann auch nur so eine ganz kleine Tribüne mit gefühlt nur so 3 Betonstufen. Und das sah relativ ähnlich aus. Mhm. Jetzt haben wir aber schon lange über einen Platz gesprochen, an dem keiner von uns beiden
war. Wie war das mit den 56 Minuten am Ende?
Ja, das wird noch spannend genug. Aber auf jeden Fall, Warnow war zu Gast in Kelmis, in einem ja dann doch etwas stattlicheren Stadion und präsentierte sich da am Anfang taktisch gut auf Kelmis vorbereitet und dennoch mit den Umschaltsituationen etwas überfordert.
Bevor wir mehr auf das Spiel eingehen, möchte ich noch auf eine Person zu sprechen kommen und zwar Amaury Joris. Der ist ja eigentlich in dieser Saison ein bisschen, nennen wir es mal, auf dem Abstellgleis, was so die A-Mannschaft angeht, weil eben mit Maxime Mignon einer nach Kelmis gekommen ist, der Profi-Hintergrund hat, der nochmal 1-2 Level höher steht und wo du auch schon öfter gesagt hast, der hat denen den Punkt oder die 3 Punkte gesichert und gewonnen. Der ist jetzt allerdings verletzt bis in den Januar hinein. Und das ist für Amaury, der ja mit Kelmis auch aufgestiegen ist, der mit Kelmis sogar zuerst abgestiegen ist und dann zweimal wieder hochgegangen ist, jetzt wieder die Chance, nochmal ranzukommen und sich zu beweisen.
Genau, mit erst 23 Jahren, das muss man auch erstmal festhalten, wie jung der noch ist, dafür, dass er gefühlt seit Ewigkeiten in Kelmis im Tor steht und vor allem eben auch bei der ersten Mannschaft im Tor steht. Und er hat seinen Job gut gemacht. Also es war jetzt kein Spiel, wo ich sagen würde, wie bei Maxim, wobei er das auch nicht in jedem Spiel macht, wo er wirklich auch mit einer der Hauptfaktoren für den Sieg war. Aber er war auf jeden Fall kein Faktor, der den Sieg gefährdet hat. Beim Gegentreffer nach 24 Minuten konnte er auch nicht wirklich viel machen. Es war eine Standardsituation und da muss man sagen, die hat Warnow auch regelmäßig gut ausgespielt, sind auch regelmäßig dann im vordersten Drittel in Zweikämpfe auf eine Art und Weise gegangen, mit der man dann gut auch Freistöße verursachen kann. Also man merkte schon, dass das für sie auf jeden Fall ein Ziel war. Ansonsten haben sie sehr abwartend gespielt, weil Kelmis eben auch immer relativ tief auf dem Platz und ziemlich strukturiert verteidigend vorgeht, er dann doch für ein etwas zähes Spiel am Anfang gesorgt hat. Aber jedes Mal, wenn Kelmis in Umschaltsituationen gekommen ist, haben sie sich direkt die Räume erspielen können und das lag vor allem an einem großen Faktor, nämlich William Bell, der da auf der 10, also einen Ball um den anderen super verwertet hat. Also das waren oft scharfe Bälle, die aus der Abwehr rauskamen, perfekte Ballannahme, Drehung und dann direkt in den Lauf von Aristotle vor den Kenner gespielt. Und das hat dann eben auch das 1:0 besorgt, wo Aristotle dann aus ganz spitzem Winkel einfach mal abgezogen hat und den Ball genau unter die Latte ins Tor gesetzt hat. Also das war die beste Option, aber auch eine verdammt schwierige Option, aus vollem Lauf den Ball da so unterzubringen. Aber zu dem Zeitpunkt auch ein vollkommen verdientes 1:0. Nur, dass Kelmis danach so ein bisschen den Faden verloren hat bis zum 1:1. Bis zur Pause war es dann ein ausgeglichenes Spiel. Und in der zweiten Halbzeit hatte Kelmis dann wieder etwas mehr vom Spiel. Aber auch, weil Warnow sich tiefer zurückdrücken ließ.
Dann kassierte Kelmis ja dann auch das 1:1. Aber sie hatten dann einen an diesem Abend, wovon du eben schon gesagt hast, meine Güte, hat der eine starke Leistung gemacht. Mhm. William Bell.
Absolut, der setzt da 10 Minuten vor Schluss noch einen Freistoß von der rechten Seite als Rechtsfuß ins linke obere Eck, also das, den muss er auch erstmal so machen. Hatte vorher schon probiert, eine Ecke auch direkt zu verwandeln, die war auch relativ gefährlich geworden. Also nicht nur in den Spielsituationen, wie ich sie vorher beschrieben habe, sondern auch bei den ruhenden Bällen eine absolute Waffe. Und wenn man dann bedenkt, dass der Junge vor 2 Jahren, also noch nicht mal 2 Jahren, Anfang der letzten Saison noch in der P2 auf Torejagd ging, dann ist das beeindruckend, wie er sich auf diese andere Position eingestellt hat, die er jetzt einnimmt, und dann B, eben auf dieses andere Niveau eingestellt hat und wie er da jetzt inzwischen ja
reagiert.
Ja, aber für mich auch fast schon zur Stammkraft avanciert. Also ein Yassin Benan, der ja aktuell fehlt und sonst oft auf der Position gespielt hat und auch super starke Spiele zu Beginn der Saison gespielt hat, ja, der wurde so schon fast vergessen gemacht. Und da sieht man, was für eine Breite in diesem Kader besteht, auch wenn er in der Spitze wahrscheinlich nicht so stark aufgestellt ist wie 80% der Mannschaften in der D2.
Und ich würde jetzt normalerweise auf die Tabelle blicken mit dir, aber ich würde sagen, das machen wir gleich, wenn wir dann nochmal generell über alle Mannschaften sprechen und die ja dann, wie ich eben schon prognostiziert habe, einteilen in Erwartungen übertroffen und so weiter. Gibt es noch irgendwas zum Spiel, was du loswerden möchtest?
Ein bisschen Glück war auch dabei. In der letzten Sekunde gab es noch einen Pfostentreffer von Warnow. Also das war dann nochmal ein Distanzschuss, der den Innenpfosten traf und von da aber raussprang. Also da hat Kelmis dann doch nochmal Glück gehabt am Ende, auch wenn so ein 2:2, das wäre schon unverdient gewesen. Also wenn Kelmis in der ersten Halbzeit vor allem auch die Umschaltmomente ein bisschen sauberer ausgespielt hätte, hätten sie zur Pause schon führen müssen. Und dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen entspannter gewesen in den letzten Minuten, wo sie dann doch hier und da ein bisschen geschwommen sind.
Also sozusagen eine Belle Victoire für Kelmis.
Absolut.
Sorry für dieses Wortspiel, aber das musste sein. Und ein 2:1, das sich in den letzten Minuten noch in ein 2:2 verwandelt hat, das habe ich gesehen am Sonntag. Mhm. Und damit geht's runter in die dritte Provinzklasse D, aber nicht direkt zum Sonntag, sondern erstmal zum Donnerstag. Goe gegen Lonzen. Christoph, ich bin da hingegangen mit der Erwartung, ich sehe jetzt ein Spiel auf mindestens zweite Bundesliga-Niveau. Und ich bin nicht enttäuscht worden.
Das klingt jetzt ein bisschen sarkastisch.
Nein. Nein, okay, aber auf der anderen Seite, was erwartest du von dem Spiel in Goi? Also ich meine, wir kennen alle den Platz. Es war stockdunkel, der Platz war tief, der Platz war nass, es war arschkalt. Gut, dass du dann da kein Spiel siehst, an das du dich in 3 Jahren noch erinnerst, das ist ganz klar. Wobei ich sagen muss, an eine Sache werde ich mich schon dann länger erinnern. Und zwar an diese halbstündige Unterbrechung, die es gegeben hat beim Stand von 1:0 für Lonzen. Tom Strumpfler hatte soeben quasi das 1:0 geschossen, nachdem er zuvor den Kopfball an die Latte gesetzt hat, war im Nachschuss dann direkt da. Und dann gab es eine Szene, die ist mindestens kurios, so kann ich es auf jeden Fall bezeichnen. Der Torwart von Goe, Kevin Rogister, räumt Vico Vanerum ab. Es gibt eigentlich 11 Meter und in dieser Szene verletzte sich dann aber Rogister so schwer an der Schulter. Es hieß relativ schnell, die sei ausgekugelt. Ich habe auch Stimmen gehört, die gesagt haben, es kann sogar sein, dass sie gebrochen ist. Auf jeden Fall muss sich ein, und das weiß ich jetzt nicht, ob es stimmt, Präsident von Goe oder ein Fan von Goe, irgendwer von Goe, muss sich dermaßen über diese Schiedsrichterentscheidung echauffiert haben, dass sich der Torwart verletzt und es trotzdem quasi faul vom Torwart gewertet wird. Der ist aufs Feld gelaufen und hat ja relativ eindruckerweckend dann gemotzt beim Schiedsrichter, sodass es am Ende keinen Elfmeter für Lonzen gab, sondern Freistoß für Goe. Das war dann sehr faszinierend, muss ich sagen, auch so, auch die Entscheidungsgewalt, die dann quasi auf den auf die Person aus Goe abgewälzt wurde und nicht auf den Schiedsrichter. Jedenfalls gab es 30 Minuten Unterbrechung weil der Platz unter anderem seit der Flutkatastrophe so dermaßen abgeschieden ist vom Rest Guis oder von normal befahrbaren Straßen, dass die Krankenwagen, es waren tatsächlich zwei, ja, erstmal ihren Weg finden mussten, weil.
Und dann mussten die dann hinten rum irgendwo, oder?
Da, wo die Alpakas sind oder waren, weil ich habe nachgeschaut. Das war ja auch die große Frage. Gibt's die Alpakas noch?
Sind's denn überhaupt Alpakas oder Emus? Ich bin mir nicht sicher. Und ich weiß, dass das absolut nicht dieselben Tiere sind. Aber ich weiß, dass das irgendwas Exotisches war.
Ja, vielleicht sind's auch Lamas. Ich kann's dir nicht sagen. Auf jeden Fall, dieses Tier, was auch immer es ist, war an dem Abend zumindest nicht da. Es war allerdings
es hätte
auch schon.
Sich sonst auch erschrocken mit den Kranken.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, ob sie da schon innen waren am Schlafen. Mhm. Auf jeden Fall habe ich keine gesehen, weil ich bin extra in der Halbzeit nachschauen gegangen. Das hat unter anderem auch Mario Groteklaas, der da war, sehr belustigt. Jedenfalls sahen wir quasi durch die Bäume immer wieder das Blaulicht auf der befahrbaren Straße, dann auf der Hauptstraße rumkurven. Die kamen aber nie wirklich hin und dann hat das halt eine halbe Stunde gedauert. Und in dieser halben Stunde hat Guis Torwart Kevin Rogister die ganze Zeit auf dem eiskalten und nassen Rasen gelegen.
Oh, sehr gut.
Also der Kerl wird, glaube ich, eine ordentliche Lungenentzündung bekommen, wenn er sie nicht jetzt schon hat. Auf jeden Fall, also natürlich gute Besserung an den jungen Torwart des RFC Goi. Auf jeden Fall war das so die Szene, die auf jeden Fall noch länger bei mir im Kopf bleiben wird. Der Rest des Spiels ist eigentlich relativ schnell erklärt. Lonson macht sich das Leben selber schwer, indem es wieder mal sehr, sehr viele Torchancen vergibt. Da waren auch Aluminiumtreffer bei, die dann nicht im Netz gelandet sind. Im Endeffekt hat Goi ziemlich schnell nach der Unterbrechung dann das 1-1 gemacht und so ging es auch in die Pause, wo sich Lonson dann auch gefragt hat, warum zur Hölle führen wir hier nicht 3-4-1? 3-1 ist es dann am Ende trotzdem ausgegangen, weil Pierre Schmitz eben noch zwei Chancen genutzt hat, wobei man auch sagen muss, dass Lonson auch in der zweiten Halbzeit noch einige Tore mehr hätte machen müssen. Vico van Nerum alleine schon hätte einen Hattrick erzielen können. Bei ihm gilt es allerdings auch zu sagen, dass er die drei Tore vorbereitet hat. Mhm. Also man kann jetzt nicht sagen, Vico van Nerum schlechte Leistung, um Gottes Willen. Natürlich im eigenen Abschluss dann doch was unglücklich. Aber es hat ja geklappt am Ende. Das ist das absolut Wichtigste für den KSC Lonson, dass er innerhalb von 4 Tagen 6 Punkte gegen direkte Konkurrenten gut gemacht hat. 5 Punkte sind es jetzt auf den FC, auf dem ersten sicheren Abstiegsplatz und ganze 12 müssten es sein. Ich gucke gerade nochmal nach. Normalerweise 12 Punkte auf Schlusslicht Goi.
Ja, da kann ich ja währenddessen erzählen, dass die Brücke jetzt langsam saniert wird. Die Sanierungsarbeiten haben vor 2 Tagen begonnen oder gestern. Also die haben da jetzt so Betonbalken verlegt, damit man wieder am Petorque-Feld von Goi vorbei an den Platz kommt.
Okay.
Also faszinierender Platz da, das ist wirklich.
Ja, es gibt viel zu sehen.
Ja.
Und auch viel zu hören. Das muss ich noch sagen. Du kennst ja auch den Franz,
der
die Spiele filmt von Goi, Franz Leuns. Super lieber Kerl. Ich komme gut mit ihm aus. Wir schreiben auch immer wieder mal, wenn es darum geht, wo ist der jeweils andere am Wochenende beim Spiel. Er fragt mich dann, ob ich die Videos von den Toren brauche. Und Franz war total geil. Er saß am Mittelplatz, Mittellinie. Du kennst ja bestimmt die Adalbertstraße in Aachen, ne? Wo du so Straßenkünstler da hast, die dann auf dem Rücken eine Bassdrum haben, Gitarre spielen, eine Tröte in der Hand und unter der Achsel noch ein Becken und keine Ahnung was. So kam er mir vor. Der saß nämlich da auf so einer Art Kneipenstuhl und hatte dann auch sein Handy da und dann auch so eine Soundanlage, wie auf der Kirmes, als ob er jeden Moment so sagen würde, oh, die nächste Fahrt geht rückwärts, 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 hey. Total geil. Was haben wir uns mit dem beömmelt?
Ja, faszinierend. Also Multitasking-Talent. Und er war ja auch auf der Nikolausfeier. Das ist ja meine Lieblings-Facebook-Seite von einem Club.
Genau,
die vom RFC Goi. Also es ist immer wieder faszinierend. Und diese Faszination oder diese Liebe, die er für den Fußball ja auch im Allgemeinen hat, finde ich immer wieder beeindruckend und auch irgendwo schön.
Ja, absolut.
Wie schön war das Spiel?
Dass er nicht während dieser 30-minütigen Pause irgendwann mal, okay, let's go, gesagt hat, ist eigentlich nur alles.
Ja, mit dem Endergebnis wird er wahrscheinlich nicht sonderlich zufrieden sein. Nee. Für Goi sieht es sehr stark danach aus, dass es mit großen Schritten in die vierte Provinzklasse geht. Für Lonson inzwischen besser.
Mhm.
Und das liegt vor allem auch an den erfahrenen Kräften, zumindest an den Toren ließe sich das ja ablesen.
Ja, also natürlich, ein Pierre Schmitz kannst du 90 Minuten kaum so verteidigen, dass er gar nicht an den Ball kommt oder auch gar nicht zum Torschuss kommt. Das ist fast unmöglich, vor allem wenn du eh schon unten drin bist, viele Tore kassierst und dann halt auch anfällig bist. Jetzt liegt es natürlich nicht nur an Pierre Schmitz und auch nicht nur an Robert Schlinkmann, sondern auch an den jungen Spielern, die meiner Meinung nach eigentlich immer besser reinkommen. Also da siehst du dann schon noch eine Entwicklung. Wir haben es ja wirklich oft gesagt. Also ich glaube, mittlerweile kannst du nicht mal in einer Hand abzählen, wie oft wir schon gesagt haben, dass die Lonzner Jungspunde Zeit brauchen. Ich finde, sie haben es mittlerweile eigentlich ganz gut genutzt. Und jetzt gerade auch diese 6 Punkte gegen Eupen B und gegen Goe, die spiegeln das auch wieder. Also so ein Spiel wie gegen Elsenborn, wo sie einen kompletten Off-Day hatten und auch mental und von der Einstellung her einfach nicht da waren, habe ich seitdem von ihnen weder gesehen, noch habe ich mitbekommen, dass sie nochmal so ein Spiel gehabt hätten, wenn ich mit dem Trainer sprach oder mit dem Spieler. Also von daher, glaube ich, haben sie aus diesem Spiel in Elsenborn auf jeden Fall ihre Lehren gezogen, wissen selber, dass sie sich sowas nicht mehr erlauben dürfen, weil wenn die Mentalität nicht stimmen würde, dann würden sie erstens so ein Derby gegen Eupen B, das selber im Schlamassel steckt, nicht gewinnen und zweitens auch so ein Spiel in Goe mit einer 30-minütigen Pause, wo du dich bei dieser Eiseskälte und bei einem ungemütlichen Wetter dann irgendwie warm halten musst, das gewinnst du dann am Ende nicht noch 3-1, zumal du ja nach dem Wiederanpfiff quasi ziemlich schnelles 1-1 kassiert hast. Das sind alles so mentale Aspekte, die du erstmal wegstecken musst und das hat Lonzen mittlerweile drauf.
Hast du zu dem Spiel denn noch was zu sagen? Weil sonst sprechen wir ja gleich auch noch mal über Lonzen.
Können wir so machen.
Okay, ja, dann gehen wir doch direkt in das Spiel, das du vor diesem Teil schon einmal angeteased hast, das du auch schon im Intro angesprochen hast, über das du gefühlt schon seit Beginn der Saison sprichst. Eupen B gegen Elsenborn und eine arme Eupener Bier.
Bierwerbung.
Genau.
Bierwerbebannenwerbung,
genau.
Ja. Whatever. Die hat das Spiel nicht überlebt, beziehungsweise sie hat sich mal kurzzeitig verabschiedet. Es war eine sehr emotionale Schlussphase und das war auch im Prinzip klar, weil es die Vögel schon von den Dächern gezwitschert haben, dass ein gewisser Andy Malmodier, am Sonntag sich selber das Trikot überstreift und bei Eupen B auf den Rasen tritt. Das ist ein Satz, den kannst du auch in den letzten 20 Jahren auch schon gesagt haben. Allerdings, ja, war es nicht für Eupen B, sondern für den Gegner, für Elsenborn. Und wie es so kommen musste, es war ja wirklich vorgeschrieben, er trifft dann auch noch. Und das hat die Eupen und besonders Trainer Seko Bibulczka so auf die Palme gebracht, dass mal eben eine Werbebande dran glauben musste. Und da muss ich sagen, Hut ab für unseren Fotografen David Hagemann, der diesen Moment festgehalten hat. Und wir haben jetzt im Bild, wie Seko die Werbebande da wieder reinhängt. Das ist eigentlich jetzt schon mein Lieblingsbild dieser Saison.
Das kommt dann ins Fazit am Ende der Saison.
Ja, das kann durchaus sein.
Man kann ja sogar sagen, je nachdem wie, wenn Eupen B nicht absteigt, dann kannst du ja sagen, hat die Fahnen gerichtet. Seko Bibulczka.
War es aber sehr weit hergeholt.
Ja, oder hat die Situation nochmal in Ordnung gebracht oder was auch immer.
Hat sich ebenso reingehängt wie die Werbebande.
Ja, oder so.
Auf jeden Fall hatte ich es in den Fingerspitzen, dieses Bild zu nehmen bei der Meldung, dass der FC Eupen mit Seko verlängert. Hast du es mitbekommen?
Diesen
Nachmittag, genau. Seko bleibt auch bis in die kommende Saison oder zur kommenden Saison Trainer von Eupen B. Das finde ich in dieser Zeit ein sehr starkes Statement vom Verein. Dass sie sagen, wir sind Vorletzter, es läuft nicht gut, aber wir sind realistisch genug einzuschätzen, warum und auch zu wissen, dass es nicht an Seko liegt, sondern an den Begebenheiten, an vielen Verletzten, an so manchem Gesperrten, an immer wieder Leistungsträgern, die sie an die A-Mannschaft abgeben müssen, wie zum Beispiel jetzt gegen Elsenborn Pascal Nsusi, der nicht gespielt hat, sondern der mit der A-Mannschaft bei UCL Lüttich unterwegs war. Dass sie dann aber sagen, das haben wir alles auf dem Schirm und deswegen vertrauen wir weiter Seko, glauben erstens, dass er den Klassenerhalt schafft und zweitens, dass er dann auch den nächsten Schritt mit Eupen machen kann, finde ich sehr stark. Und ich habe echt überlegt, ob ich dann trotzdem dieses Werbebannerbild in diese Meldung mit reinnehme. Hab's dann aber nicht gemacht.
Schade aber auch. Jetzt muss ich zugeben, ich war neugierig. Deswegen habe ich deinen Artikel, der, glaube ich, morgen erst erscheint.
Ja, zu dem der aber schon jetzt online ist.
Genau, also, den habe ich schon gelesen. Also dementsprechend so ein bisschen was weiß ich schon. Mhm. Ich weiß, dass Seko von einem verdienten Unentschieden, aber doch einem frustrierenden Unentschieden spricht. Ich weiß, dass Andi das durch die Blume dann doch etwas anders sieht. Wie siehst du es denn?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich auch davon ausgegangen bin, dass Andi klipp und klar sagt, wir hätten den Sieg verdienter gehabt. Weil wenn wir rein die Anzahl Chancen nehmen, dann war Elsenborn näher dran. Jetzt muss man aber trotzdem sagen, dass Olpen B eine unfassbar gute Reaktion gezeigt hat im Vergleich auf das katastrophale Spiel gegen Lonzen, wo Seko auch dann nochmal gesagt hat, das war unsere schwächste Leistung der gesamten Saison. Und er wollte vor allem eine Reaktion darauf sehen. Wenn es gegen Elsenborn klappt, umso besser. Wenn nicht, dann kann man immer noch sagen, wir haben gefightet, wir haben unsere Mittel wiedergefunden, die man im Abstiegskampf eben braucht. Und dann hat es an diesem Tag eben nicht gereicht, aber wir können trotzdem mit dem Gefühl in die Winterpause gehen. Wir haben verstanden, dass es gegen Lons nicht so geht und haben eine Reaktion gezeigt. Das ist auf jeden Fall eingetreten. Eupen B hat Elsenborn trotzdem sehr gut Paroli geboten. Und ich will auch wirklich nicht sagen, dass sie schlecht waren. Nur rein von der Chancenanzahl her hätte Elsenborn das Spiel gewinnen können. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie noch einen Elfmeter hatten. Und da muss man natürlich sagen, Elfmeter in Elsenborn sind nicht unbedingt immer gewinnbringend, denn sie haben schon einige verschossen in dieser Saison. Und wenn ich den Elfmeter von Tim Kistemann jetzt gegen Theo Kormann sehe, dann muss ich sagen, ich verstehe auch warum. Weil der war wirklich nicht stark geschossen. Das war eigentlich eher ein Rückpass oder ein Rückpässchen als ein richtiger Elfmeter. Von daher, Elsenborn hatte auf jeden Fall die große Chance, die 3 Punkte einzuheimsen. Aber Olpen, wenn wir jetzt mal bei den Chancen bleiben, hatte sie auf jeden Fall auch. Also da gab es auch einen Aluminiumtreffer, da gab es auch einige Torchancen. Und vor allem muss man ja auch sagen, dass bei Elsenborn über die meiste Zeit dieses Spiels gar kein Torwart oder kein richtiger Torwart zwischen dem Kasten, zwischen dem Kasten ist auch nicht schlecht, im Kasten stand zwischen den Pfosten, sondern Jonas Wiesemes. Denn Andi Mackels hatte sich schon Mitte der ersten Halbzeit verletzt. Eine ganz komische Situation. Er hatte den Ball eigentlich sicher und machte dann aber so eine Art Ausfallschritt. Und ich hatte gedacht, der Ball wäre irgendwie über eine Unebenheit im Platz gesprungen und Andi hätte den dann erst im Nachfassen bekommen. Aber er ist tatsächlich irgendwie hängen geblieben, ist weggerutscht und ja, und hat sich dann am Oberschenkel wahrscheinlich was gerissen. So habe ich es jetzt aus der Ferne mal diagnostiziert als absoluter Arztexperte. Und er hat auch direkt angezeigt, das geht nicht weiter. Aaron Schäfer war allerdings nicht auf der Bank und deswegen hat sich Jonas Wiesemes die Handschuhe übergezogen, was ich eigentlich überraschend fand, weil eigentlich ist Tim Kistemann derjenige, der dann ins Tor geht und ich war nicht der Einzige, der überrascht war. Also auf der Tribüne schauten mich auch fragende Gesichter an, aber man muss wirklich sagen, Jonas hat es allen gezeigt, Hut ab. Also ich sag mal, wenn Andi und Aaron sich verletzen und Tim Kistemann keine Lust hat, dann ist Jonas Wiesemes eine richtig gute Option.
Ja, da siehst du mal, also da würden sich viele Mannschaften und Vereine freuen, wenn sie so viele Optionen auf der Torhüterposition hätten.
Ja, das ist richtig. Er hatte auch so eine Zeit lang, sag ich mal, zum Aufwärmen, wo seine Mann wirklich Olpen davon abgehalten haben, Jonas Wiesemes zu prüfen. Und da ging es auch relativ langsam los in dem Sinne. Also erstmal ein Ball in die Hand, der relativ einfach ging. Ich glaube, es war sogar eine Klärungskopfballaktion von Sven Mertens, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also so ein Kopfballrückpass in dem Sinne. Dann auch ein Ball am Fuß. Und dann kamen aber auch schon so einige Situationen, wo ich dachte, ja, sehr gut gehalten. Eine 1-gegen-1-Situation unter anderem. Auch einmal, wo er sich wirklich in Tom-Brandt-Manier mitten durch den Strafraum schmiss und den Ball dann gehalten hat. Also Hut ab, Jonas, das war stark. Da bist du beeindruckt, ne?
Da bin ich beeindruckt. Ich kenne ihn ja vor allem auch als sehr angenehmen Jugendtrainer, der da immer toll mit seinen Mannschaften arbeitet, da richtig viel rausholt und auch immer für die gegnerischen Trainer sehr angenehm ist. Also das war immer ein sehr gutes Zusammenspiel. Auch einer, der versteht, dass man im Jugendbereich ja eigentlich nur da ist, damit alle Kinder da ein bisschen Fortschritte machen und nicht, dass die Trainer jeweils ihre Siege feiern.
Ja, das ist richtig. Wollen wir mal kurz auf die Tore zu sprechen kommen. Denn Eupen B ging in der 4. Minute schon in Front. Ein Freistoß von Elmir Ajdar-Pasic, den Andi Mackels zu dem Zeitpunkt noch im Tor ablenkte, aber nicht wirklich ins Auslenken konnte, sondern genau vor die Füße von Thibaut Reul und der macht das 1-0. Und dann war ich wirklich mal gespannt, wie Eupen B damit umgeht. Denn Führungen kennen sie eigentlich überhaupt nicht oder kaum. Das letzte Mal, dass die in Führung lagen, Christoph, da warst du vor Ort.
Ja, und da waren sie auch erst gegen Ende in Führung. Also die haben sie dann auch nicht sonderlich lang verteidigen müssen. Gegen Büllingen war ja, das. Da genau. Hatten sie noch zurückgelegen und haben dann am Ende doch noch mit 2-1 gewonnen. War jetzt auch nicht die grandioseste Leistung, aber ein sehr wichtiger Sieg zu dem Zeitpunkt. Wobei er wäre wahrscheinlich wichtiger gewesen, wenn dann infolgedessen noch der ein oder andere Punkt mehr dazugekommen wäre, als er jetzt dazugekommen ist.
Das ist richtig, denn es sollte bis heute die letzte Führung der Olpener sein. Okay, ist nicht wahr, sie sind ja noch mit 2-1 in Führung gegangen, aber es sollte vor allem der letzte Sieg, das wollte ich sagen. Mhm. Ja, das stimmt, und es sollte bis heute der letzte Sieg der Olpener sein, damals gegen Büllingen am 1. Oktober, denn ja, trotz zweifacher Führung haben sie es gegen Elsenborn nicht über die Zeit retten können. Elsenborn hat ausgeglichen durch Maxim Boll nach einer Stunde. Das war auch ein Tor, wo ich dachte, oh Leute, das ist aber maximal unnötig. Marc Müller hat den Ball ziemlich safe, er kann damit machen, was er will, er steht an der Strafraumkante, kann ihn ins Ausschießen, zur Ecke, zum Einwurf, kann ihn eigentlich auch nach vorne bolzen und entscheidet sich dann für einen Hackentrick Richtung Theo Kormann. Und wir haben, also ich muss wirklich sagen, David Hagemann, unser Fotograf, hat einen super Job gemacht, denn er hat auch diese Szene, wo Marc Müller mit der Hacke spielt und im selben Moment sich umdreht und Maxim Bollen sieht und du siehst in seinen Augen diesen Ausdruck von Fuck, das war nicht gut. Mhm. Und Maxim Bollen schnappt sich den Ball und legt ihn an Theo Kormann vorbei ins Tor, 1-1. Eupen geht dann wieder in Führung und diesmal ein direktes Tor von Elmir Aydal-Pasic, also eine super Leistung von ihm, Freistoßvorlage und ein Tor, der beste Eupener, was das angeht, auf dem Platz, aber ich habe es ja schon gesagt, bei Elsenborn machte sich dann ziemlich schnell nach dem erneuten Rückstand jemand bereit, von dem ich schon erwartet hatte, dass er irgendwann im Laufe der zweiten Halbzeit reinkommt. Und was auch der Grund dafür war, dass eben unser Fotograf erst in der zweiten Halbzeit vor Ort war und in der ersten Halbzeit Weiwerts gegen Amel gemacht hat. Denn ich habe ihm gesagt, Andi Malmadier kommt auf jeden Fall rein in der zweiten Halbzeit, sei dafür da, wenn der das Tor macht. Ich schwöre dir, ich will das auf dem Foto haben und auch den Serge Gnabry-Jubel. Und er hat abgeliefert.
Ja, den habe ich gesehen.
Er hat abgeliefert, ja. Sowohl Andi als auch unser Fotograf. Deswegen haben wir das alles so minutiös, weiß ich, wie so ein Daumenkino. Kannst du durch diese Szene gehen, wo er das Tor macht und dann diesen Löffel-Tee-Umrührer-Jubel von Serge Gnabry dann imitiert. Und das war dann das 2-2 in der 86. Und ja, diesem 2-2 ist dann effektiv dann auch die Werbebande zum Opfer gefallen.
Also mehr als genug Geschichten, man merkt schon. Also ich glaube, wenn wir wollen würden, sagen wir es mal so, und ich zeige dabei sehr stark auf mich, dann könnten wir über das Spiel wahrscheinlich noch eine Dreiviertelstunde reden.
Ja.
Über Eupen B werden wir, ja, und Elsenborn dann auch logischerweise jetzt in dem danach folgenden Teil noch sprechen. Du hast aber auch jetzt schon einen jungen Mann bei Eupen angesprochen, der eben an den Toren beteiligt war und der ein Zeichen dafür ist, dass beim FC dieses Jahr, wenn es auch bei der B-Mannschaft sportlich ein bisschen schwieriger ist, zumindest die Durchlässigkeit der eigenen Jugend, so, davon spricht man immer im Profifußballbereich, ziemlich gut ist, denn ich habe eben mal so kurz auf das Spiel von der ersten Mannschaft gegen UC Lüttich geschielt und da saßen auch einige junge Männer auf der Bank. Also da sieht man, dass Eupen da auf jeden Fall auf die Jugend setzt.
Ja, aber auch auf die Jugend setzen muss. Also noch mehr, als es die eigene Philosophie quasi vorsieht, gezwungenermaßen, wenn du so willst, denn die A-Mannschaft der Eupener, die sind teilweise nicht mal zweistellig vertreten auf dem Trainingsplatz, weil einfach so viele verletzt sind und dann ist es ja gut, dass du erstens eine B-Mannschaft hast, wo einige sich nahtlos in den A-Kader einfügen können und zweitens auch dasselbe auf die U19 zutrifft. Und es geht ja nicht nur um Elmir Aydal-Pasic in der B-Mannschaft, es geht ja auch zum Beispiel um einen Thibaut Reul, der am Anfang der Saison gar nicht auf dem Kaderblatt fürs Fußball-Echo stand. 18 Jahre jung ist der, das habe ich jetzt gerade extra nochmal nachfragen müssen bei Seko Bibulczka, weil es eben auf dem Spielerblatt vom Anfang der Saison fehlte. Aber der ist mittlerweile auch kaum mehr wegzudenken, vor allem dann jetzt auch mit seinem Tor, wo er bewiesen hat, dass er in Abstaubersituationen exakt an der richtigen Stelle stehen kann. Ja, das ist natürlich gerade auch für eine B-Mannschaft super und davon kann im Endeffekt dann auch wieder die A-Mannschaft von profitieren.
Okay, wollen wir denn schon in schon?
Ich sag ja, wir schon können vielleicht schon noch aufs Tippspiel zu sprechen kommen,
ja,
am Ende
können
des
wir.
Jahres.
Da haben wir jetzt nochmal den Gleichschritt gewagt, sag ich mal. Ich hatte vor dem Spieltag 4 Punkte Vorsprung. Du hast regelmäßiger getippt an diesem Spieltag, aber ich hatte einmal die Tendenz richtig. Dementsprechend, du hast 3 Spiele richtig getippt. Ich zwei Spiele, aber da dann eben einmal 4 Punkte gesammelt.
Ja, richtig getippt ist ein großes Wort. Ich habe ja nur du hast das Torverhältnis richtig, das wolltest du sagen, weil die Tendenz habe ich dreimal richtig. Und ich muss sagen, ich war auch wieder ziemlich schlecht gelaunt. Denn ich bin wieder dreimal an einem Tor gescheitert, wie letzte Woche. Und ich muss sagen, ich war so ein bisschen zwiegespalten. Natürlich wollte ich, dass Andy Malmodier trifft, weil es einfach die Story ist. Auch wenn mir im Endeffekt völlig egal ist, wer bei Eupen B gegen Elsenborn gewinnt. Aber es ging mir dann in dem Moment einfach um mich und um meine Story. Auf der anderen Seite hatte ich halt 2-1 für Eupen getippt. Und ich dachte so, das darf nicht wahr sein, dass jetzt schon wieder ein Tor in der letzten Minute und in den letzten Minuten meinen Tipp zunichte macht. So wie es nämlich schon am Vorabend bei Kelmis Warnow war, wo ich 2-0 getippt habe und es ging 2-1 aus. Ja, und so wie es auch bei Weiwerts Amel war, wo ich ebenfalls 2-0 getippt habe und es ging 1-0 aus.
Ja, wobei man sagen muss, bei Kelmis beispielsweise war der Spielverlauf dann ja ein bisschen weniger bitter für dich, weil stand ja zwischendurch 1-1. Dementsprechend ist es nicht noch ein Treffer kurz vor Schluss gewesen oder so, der dir da den Tipp versaut hat. Ja. Gemotzt wird immer. Aber deswegen meine Taktik, ich stehe 90% der Zeit am Spielfeldrand und habe nicht mehr den Hauch einer Ahnung, was ich getippt habe. Das ist sehr gut für den Seelenfrieden.
Ja, aber ich muss das allein schon wissen, weil permanent die Frage aufkommt. Überall, wo ich hinkomme, heißt es, und was hast du getippt?
Ja, werde ich auch gefragt und ich sage immer, keine Ahnung.
Achso, okay. Faule Sau. Nein, das bedeutet allerdings auch, dass du als Führender in das neue Kalenderjahr gehst und ich langsam ein bisschen Angst um meinen kleinen, wunderschönen Pokal habe.
Naja, es sind ja nur 4 Punkte und zwar zwischenzeitlich waren wir zweistellig.
Ah ja.
Also da hast du schon gut nochmal geknabbert an dem Rückstand. Das sagt man nicht, oder? Ein Grignoté?
Ich weiß, was du gemeint hast.
Ja, gut, also dementsprechend würde ich sagen, das Tippspiel ist auch größtenteils abgehandelt,
ja.
Weil ich glaube, jetzt die Spiele vom 7. Januar zu tippen, fragwürdig.
Ja,
das einzige Spiel, was wir tippen könnten, wäre wahrscheinlich das Mittwoch von Raren-Einhardten.
Ah, das können wir natürlich machen. Raren-Einhardten in Worst-Basovar, genau. Nachholspiel. Das wurde vor 2,5 Wochen abgesagt, weil der Schiedsrichter den Platz in Raren für unbespielbar gehalten hat, beziehungsweise einige Stellen für zu vereist gehalten hat. Und da das Flutlicht in Worst-Basovar besser und vor allem ligakonform ist, ist das Spiel nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich verlegt worden. Ja, können wir ruhig tippen, wenn du willst.
Ja.
Ich sage, dass Raren wird ja auf jeden Fall das Jahr als Tabellenzweiter beenden. Die Frage ist nur, ob der Rückstand auf Tabellenführer Wii 7 Punkte beträgt, 6 Punkte beträgt oder 4 Punkte beträgt. Ich sage 4 Punkte, denn ich sage, dass Raren in Worst-Basovar mit 2-0 gewinnen wird.
Ich sage auch 4 Punkte, aber ich sage, dass der Sieg deutlich, deutlicher ausfallen wird.
Schön.
Ich hatte eben schon ziemlich
relativ tief.
Relativ tief.
Das hast du mittlerweile aber jede Woche.
Ja, gefühlt. Das ist schlimmer als die Turkania Volonia, weiß man, wenn man will.
Ja, die kommt ja gleich erst noch.
Ja. Dementsprechend sage ich 6-2.
Okay, alles klar. Kleiner Handballscore nach 10
Minuten.
Ja,
will man doch hoffen.
Ja.
Also vor allem, wenn, ich vermute mal, du fährst nicht hin.
Es gibt natürlich die Option Handball-Pokal in Eupen gegen Isegem. Wir haben allerdings Weihnachtsessen und Weihnachtsfeier mit der Band. Deswegen mittwochsabends ist Bandabend.
Ah, dann gehe ich zum Handball, weil allein fahre ich nicht nach Wars.
Wärst du sonst mit mir gekommen?
Ja, wahrscheinlich.
Ich kann da vielleicht überlegen, ob ich meine Band überzeuge, nach Worst-Basovar zu gehen.
Ich
kann nur sagen, keiner von denen interessiert sich auch nur einen Hauch für Fußball.
Ja, wie kannst du mit so einem Menschen rumhängen?
Was glaubst du, wie schwierig es immer ist, denen zu verklickern, dass ich am Wochenende nicht bei irgendwelchen Spieleabenden mitmachen kann, weil Valhorn gegen Utloss spielt? Mittlerweile haben sie es verstanden, dass es da keine Grundlage zur Diskussion bei mir gibt, aber es war am Anfang
ja
ziemlich schwer. Ja, das ist dann immer das Notargument.
Das Totschlagargument, nicht wahr?
Ja.
Ja gut, brauchen wir noch ein Totschlagargument, um auf die Saison-Zwischenfazits zu kommen?
Nein, brauchen wir nicht. Let's go.
Fangen wir denn direkt in der D2 an oder willst du von unten aufrollen?
Nee, ich würde es gar nicht ligatechnisch machen, sondern ich würde effektiv mit Erwartungen übertroffen, drin und Erwartungen nicht getroffen, sondern drunter geblieben. Mit diesen Kategorien würde ich anfangen. Und ich würde sagen, da können wir uns von unten nach oben hocharbeiten.
Von unten nach oben,
also wir
okay.
fangen an mit den Teams, die unter ihren Erwartungen getroffen geblieben sind.
Ja.
Und da würde ich gleich mal mit einem Team anfangen, was tabellarisch gesehen ja ziemlich evident in dieser Kategorie landen dürfte, wo ich dann aber sage, es ist auch eine kleine Grauzone. Ich rede über den FC Büttchenbach in der zweiten Provinzklasse, denn als Tabellenschlusslicht, das auch mittlerweile schon relativ abgeschlagen ist und vor allem auch die ganze Saison schon da unten drin hängt, kann man natürlich nicht sagen, dass Büttchenbach die Erwartungen übertroffen hat oder irgendwelche Erwartungen gerade so getroffen hat, sondern da muss man einfach sagen, Erwartungen nicht getroffen. Auf der anderen Seite, ja, ist Büttchenbach auch mit diesen Erwartungen in die Saison gestartet, dass es sehr schwierig werden würde. Zur Erinnerung, Büttchenbach ist als Tabellenfünfter über die Endrunde der P3 aufgestiegen, hat seinen kompletten Kader für den Aufstiegskampf P3 zusammengestellt und nicht etwa für den Klassenerhalt P2, was dann doch anscheinend nochmal ein ziemlicher Unterschied ist. Von daher ist es sehr schwierig, also es täte mir ehrlich gesagt leid, Büttchenbach eiskalt in eine Kategorie zu setzen, wo man sagt, ja, ihr habt auf gut Deutsch verkackt bisher, weil es einfach ein bisschen unfair ist von den Begebenheiten. Wie siehst du das?
Da bin ich ziemlich bei dir. Also es war klar, dass die Saison schwer werden würde. Und dazu muss man auch sagen, macht es sich Büttchenbach ja auch mit den Spielverläufen, die sie teilweise haben, ja nochmal selber ein bisschen schwerer. Und sie haben das Pech, dass die Konkurrenz irgendwann dann auch angefangen hat zu punkten. Während Büttchenbach auch anfing zu punkten, aber leider zu oft eben dann einmal. Also Stand jetzt ein Sieg, 5 Unentschieden. Das ist dann doch eine Bilanz, die ein bisschen problematisch ist. Wenn du da dann aus den 5 Unentschieden vielleicht 2 Siege gemacht hättest, dann sieht das nochmal ganz anders aus. Da stehst du noch nicht mal zwingend auf einem Abstiegsplatz. Da bist du dann zumindest punktgleich mit Troppau, mit unseren Freunden aus Troppau. Mit meinen Freunden aus Troppau. Das habe ich bestimmt schon ein Jahr nicht mehr gesagt. und auf jeden Fall vor der RUS Emmels, auf die wir in dieser Kategorie definitiv noch zu sprechen kommen werden. Es wird eine schwierige Saison und es wird auch eine Saison, bei der ich befürchte, dass sie am Ende der Saison den Gang dann wieder in die P3 antreten müssen.
Ja, was vor allem, glaube ich, sehr schmerzhaft ist und was auch der Grund ist, warum ich sage, ich setze Büttchenbach in die Erwartungen nicht getroffen Kategorie und nicht in die, wir sind genau in den Erwartungen geblieben Kategorie, das ist einfach der Oktober, wo sie dann, okay, das ist jetzt noch Ende September, wo sie dann am 30. September 2-0 in Amel gewinnen, was da ja ein absolutes Krisenduell war. Und dann kommt aber der Oktober, wo sie gegen Audremont und gegen Honsfeld jeweils 2-0 führen und beide Male den Sieg in den letzten Minuten noch aus der Hand geben. Und vor allem, wo es dann dazwischen noch dieses 6-0 oder 0-6, muss man sagen, gegen Froschimor gab. Und Froschimor war zu dem Zeitpunkt ja auch noch ein direkter Konkurrent, der jetzt mittlerweile Richtung Mittelfeld ist. Da sind schon 11 Punkte zwischen jetzt. Aber damals waren sie noch in Schlagdistanz. Und da dann 0-6 auf die Mütze zu bekommen, das ist dann so der Grund, warum ich sage, ich setze Büttchenbach in die untere Kategorie.
Ja, da kann man mitgehen. Ja, ich glaube, beim nächsten Kandidaten, den haben wir schon angesprochen.
Wir bleiben in der Liga.
Ja, sind wir uns auch ziemlich einig. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand anders sehen wird. Vor allem, wenn du den Saisonstart von Emmels siehst. Zu Beginn der Saison sah es ja wirklich so aus, als ob Emmels eine gute, wenn nicht sogar sehr gute P2-Saison spielen könnte. In der Vorbereitung sah es sogar noch besser aus. Da haben sie ja teilweise die Gegner wirklich vorgeführt. Und ja, sobald die... Ja, würdest du es an den Plätzen festmachen? Ich nämlich nicht. Weil der Leistungsabschwung, der fing schon an, bevor die Plätze so schwer zu bespielen wurden.
Ja, das kann durchaus sein, weil wir haben ja auch schon öfter gesagt, der Kader von Emmels ist voll mit sogenannten Ballkünstlern. Und da ist kein Kämpfer bei. Und das in der Eifel zu machen, wo quasi von Anfang November bis, sagen wir mal, Anfang März klar ist, dass du nicht viel mit Hacke, Spitze 1, 2, 3 agieren kannst, sondern dass du dann eben über den Kampf kommen musst, ist sehr problematisch geplant. Aber ich glaube, es hängt auch sehr viel mit der Mentalität an sich zusammen. Also wenn du siehst oder wenn du zu hören bekommst, dass dann da 6, 7 Mann maximal teilweise auf dem Training sind, dann denkst du dir, okay, was wollen wir hier machen? Weißt du, dann können wir auch direkt in die Kantine gehen. Was willst du mit 6 Mann auf dem Training machen?
Ja, Spiele vorbereiten auf jeden Fall nicht. Nee. Also das bringt ja auch nichts, wenn die Hälfte der Mannschaft weiß, was du vorhast und die andere Hälfte erfährt es dann kurz vorm Spiel.
Und die andere, da muss man ganz ehrlich sagen, interessiert sich auch nicht dafür.
Ja, das ist dann auch sehr bitter, auch für die Leute, die investiert sind in den Verein. Ich meine, wir sprechen ja auch häufiger mal drüber, dass es dann doch immer arg viele Transfers sind. Aber es gibt halt auch viele Menschen in dem Verein, die sich sehr für diesen Verein einsetzen. Und das habe ich auch Leuten hören, da kommt jetzt eine Generation nach in 2, 3 Jahren. aus Emmelson, die definitiv das Niveau für eine gute P3, wenn nicht sogar eine gute P2 haben können. Ja, und denen das jetzt so in den Sand zu setzen, ist dann ein bisschen bitter und eigentlich auch einfach unverdient für die Leute, die in dem Club investiert sind. Das ist aber das Problem, wenn du dann eben mit so vielen Transferspielern arbeitest. Wenn es läuft, läuft's. Wenn es nicht läuft, dann hast du halt auch niemanden mehr, der den Karren aus dem Dreck ziehen kann.
Mhm. Ja, also das ist eigentlich die perfekte Beschreibung mit Karren aus dem Dreck ziehen. Die Person fehlt einfach in Emmels, das muss man ganz ehrlich sagen. Wobei die einzige Person, der ich das zutraue und die auch dafür brennt, ist halt Pascal Otten. Mhm. Nur der steht halt nicht mehr auf dem Platz, sondern daneben, Anfang der Saison als Co-Trainer. Und seitdem Thierry Bury nicht mehr Trainer da ist, dann eben als T1.
Ja, und seitdem läuft es auch nur bedingt besser. Jetzt am Samstag gab es das 0-4 gegen Huris, wobei das ja jetzt nicht unbedingt die Art Mannschaft ist, mit der du dich messen musst, aber andere Mannschaften in der Liga haben eben auch bewiesen, dass man auch gegen Huris punkten kann. Allen voran Amel, meine ich, wäre noch gewesen vor ein paar Wochen.
Unentschieden, ne? 1-1.
Ja, genau, also dementsprechend ist es ja auf jeden Fall möglich. Es ist im Moment schwierig in Emmels und wenn ich eine Prognose machen müsste, dann würde ich befürchten, dass aus unserer schönen P2, aus der Eifel-Serie schlechthin, dann doch zwei Eifler Mannschaften, wenn nicht sogar drei, aber da werden wir später drüber reden, sich verabschieden werden.
Ja, drei auf jeden Fall nicht, es werden nur zwei Absteiger absteigen.
Aber es kann doch immer einer aufsteigen.
Ach so, ja, okay, in die Richtung, ja. Da, in der Kategorie war ich noch nicht, denn wir müssen noch in der Erwartungen nicht erfüllt Kategorie bleiben, denn da würde ich auch den KFC Amel hinsetzen. Ja. Mit dem Kader und vor allem auch mit der furiosen Rückrunde der vergangenen Saison, wo sie sich fast noch in die Endrunde geballert hätten. Da jetzt auch wieder die ganze Zeit unten rum zu krebsen, ist auch schon schwierig.
Mhm. Ja, es gab jetzt in den letzten Wochen Aufschwung. Also ich glaube, da ist die Enttäuschung vor allem der Saisonstart, wo es ja teilweise richtig düster aussah für Amel. In der Zwischenzeit haben sie sich gefangen, auch am Wochenende gegen Weiwatz eine gute Leistung hingelegt, verlieren nur 1-0 gegen den Tabellenführer. Ja, aber nach 16 Spielen schaut man auf die Tabelle, sieht Platz 13 mit 14 Punkten. Das ist einfach zu wenig und es bringt dich halt auch noch immer in Abstiegssorgen. Falls Emmels oder Bütchenbach jetzt doch nochmal anfangen, richtig zu punkten, bist du der erste Kandidat, der da nochmal reinfallen kann. Und ja, die davor sind, Verviers, Rocherath, das sind schon 4-5 Punkte. Also wird schon schwieriger, die dann wieder mit reinzuziehen, weil die dann eben schon ihre 7-8 Punkte auf den Abstiegsplatz haben.
Das ist korrekt. Was natürlich die Sache ist mit Amel, das haben wir auch schon öfter mal angesprochen, sie teilen ihre Saison eigentlich konsequent in zwei Teile. Mhm. Einmal Erwartungen nicht übertroffen, wenn wir es mal so sagen, und einmal, dass sie dann irgendwann komplett durchstarten. Vielleicht machen sie ja eine Saison wie letztes Jahr, wo sie auch zu Weihnachten noch da standen, wo man sie nicht vermutet hätte, nämlich ziemlich weit unten. Und am Ende, wie gesagt, wären sie fast noch in die Aufstiegsrunde gekommen. Ist ihnen natürlich zu wünschen, dass sie da so schnell wie möglich wieder rauskommen und daran anknüpfen können. Mhm. Aber die Frage ist, ob sie das schaffen. Und ich will jetzt wirklich nicht zum P2-Basher vom Dienst werden.
Ich wäre jetzt aber auch noch zwei Plätze höher gegangen.
Aber wir würden beide dann tatsächlich auch Rocherath in die Kategorie nehmen.
Ja, und da dann vielleicht ein bisschen mehr ergebnistechnisch als spielerisch. Weil Rocherath... Jetzt gibt es natürlich keine so genauen Statistiken zu Provinzklassen. Mich würde auch sehr interessieren, wer die erheben wollen wird. Also das wäre eine Heidenarbeit und für was. Oder wofür eher. Bei Rocherath ist so ein bisschen, ich würde sagen, die erwarteten Punkte unterperformt. Sprich, bessere Leistungen gezeigt, als am Ende das Ergebnis war. Oft, wenn sie dann Torchancen zugelassen haben, waren es 100%ige und die haben dann auch gesessen. Und damit haben sie dann auch oft die Spiele verloren. Ja, und Rocherath war auch in den Mündern verschiedener Trainer aus der P2 vor der Saison einer der Favoriten auf die Top 5 auf jeden Fall und vielleicht sogar auf den ersten Platz. Ja, und da sind sie im Moment dann doch, ja, muss man so sagen, meilenweit von entfernt.
Wobei ich dann eine Sache noch ansprechen möchte, und zwar, dass sowohl Amel als auch Rocherath als auch Bütchenbach wenn ich mit ihren Trainern schon verlängert haben für die kommende Saison, dann zumindest noch an ihnen festhalten. Also Stefan Bongard bleibt in Rocherath. Das beweist, dass selbst auch eine etwas schwierigere Saison den KFC nicht davon abhält, sein, wie soll ich sagen, ist ja schon sein Emblem. Ne? Also
ja, ich stelle es mir aber auch sehr schwierig vor, wenn du deinen besten Torschützen als Trainer absägst. Also das ist schon eine ganz spezielle Situation,
ja, stimmt,
würde ich sagen.
Da hast du natürlich recht, aber es könnte natürlich schon sein, dass beide Seiten dann irgendwann sagen, wir haben uns irgendwie abgenutzt.
Ja, aber das ist für mich die einzige Option.
Ja.
Dass Stefan selber sagt, okay, ich sehe jetzt hier nicht die Lösung mit meinem Trainer sein und dass er dann sagt, dritten Schritt zurück.
Mhm.
Aber in die andere Richtung sehe ich das nicht passieren. Aber auch die nächsten Jahre nicht. Ich wüsste nicht wie.
Genau. Und auf der anderen Seite, in Amel und Bütchenbach halten sie auch noch die Füße still.
Mhm.
Was wir auch schon vor ein paar Wochen gesagt haben in Bezug auf Ludek Mach und Bütchenbach, dass wir das auf jeden Fall auch begrüßen würden, dass sie Ludek nicht absägen, eben aus dem Grund, weil ihnen von Anfang an bewusst war, wir haben eigentlich für die P3 geplant, spielen jetzt trotzdem P2 und wissen, dass es eine schwierige Saison wird, die höchstwahrscheinlich nicht auf dem 8. Platz enden wird, sondern auf einem Platz, der ziemlich weit unten ist. Und dass sie dann weiterhin so realistisch sind und sagen, da kann Ludek nichts für, sondern da können wir auch Mourinho hinstellen und der wird, okay, ich sag jetzt mit dem Kader, das hört sich jetzt sehr despektierlich dem Kader gegenüber an, aber dass sie halt realistisch bleiben, so, das wollte ich sagen. Das finde ich sehr gut und das ist auch in Amel scheinbar der Fall, auch wenn Robin Dumartour ja jetzt gesagt hat, dass er nach der Saison aufhören wird. Trotzdem gibt es noch einen Unterschied zwischen einem Trainer, der ein halbes Jahr vorher sagt, ich höre auf und ich gebe euch trotzdem genug Zeit, meine Nachfolge zu finden, als dass der Verein im November sagt, hört, läuft nicht, da ist die Tür.
Ja, definitiv. Das spricht auch für ein gutes Verhältnis zwischen Trainer und Verein,
ja.
Was ja auch oft nicht gegeben ist. Also muss man ja ganz ehrlich sagen, die Position.
Vor allem nicht, wenn du angetreten bist für eine obere Platzierung und am Ende 13. oder 14. bist.
Mhm. Ja, und vor allem eben auch mit dem Fußballgeschäft, so wie es halt heutzutage aussieht. Wobei, das war wahrscheinlich schon immer so, der Erste, den du rausschmeißt, ist der Trainer.
Ja.
Und gerade im Provinzklassenverein hast du ja keinen Sportdirektor, den du erstmal feuern kannst. Das hast du ja bei Profiklubs dann hier und da, dass dann erstmal der angezählt wird oder das Maskottchen oder was auch immer. Auf jeden Fall, das spricht für ein gutes Verhältnis. Was sowieso für Amel spricht, sind die Fans, ist auch die Mannschaft, die weiterhin hinterm Trainer steht, auch sich teilweise schützend vor den Trainer gestellt hat und eben die eigenen Leistungen erstmal in Frage gestellt hat, das ist ja auch nicht immer so gegeben. Also dementsprechend ja vom Ergebnis aktuell etwas enttäuschend, sowohl bei Amel als auch bei Rocherath, aber zumindest spricht die Stabilität für die beiden Clubs.
Okay. Ich würde jetzt behaupten, dass auch du keinen Verein aus der P2 hast, den du noch in die, wir bleiben unter die Erwartungen, unter den Erwartungen, in diese Kategorien reinsetzt. Ich würde auch behaupten, weder Kelmis noch Raren noch Eupen A würdest du da reinsetzen.
Ja.
Deswegen gehen wir mal runter in die dritte Provinzklasse und tabellarisch würden sich da ja zwei Teams anbieten, bei denen wir sagen, ihr bleibt unter den Erwartungen und die kommen aus Lonzen und Eupen, also Eupen B.
Ja.
Würdest du die denn auch da reinsetzen?
Lonzen ja, Eupen nein.
Gehe ich da koch.
Ja, weil für Eupen B war es klar von Anfang an der Saison, dass das eng werden würde, aber aktuell halten sie sich ja doch noch okay, wobei da eigentlich dasselbe Argument zählen könnte, wie beispielsweise auch bei Emmels, dass es dann doch schon schwieriger wird, sich da überhaupt nochmal rauszuwurschteln. Auf der anderen Seite, ich glaube, sie fangen jetzt im Januar direkt gegen Hauptbuch B an. Das wird mit ein vorentscheidendes Spiel sein. Wenn du da mit 3 Punkten rausgehst, hast du zumindest schon mal die hinter dir, hast du nochmal Hoffnung geschnuppert und das ist auch einfach noch eine Motivation dann für die Spiele, die danach kommen und dann ist es auch möglich, sich da rauszuwurschteln. Ja, und wie man sich da rauswurschtelt, um in dem Begriff zu bleiben, ja, das hat Lonzen bewiesen und dennoch sind sie für mich eher unter dem, was ich von ihnen erwartet hätte, zurückgeblieben, denn da ist so unfassbar viel Talent in dieser Truppe und ja, sie ist unerfahren, aber trotzdem hatten sie noch genug erfahrene Spieler mit da drin es sind ja auch nach und nach noch welche dazugekommen, die jetzt auch dafür gesorgt haben, unter anderem sie haben dafür gesorgt, dass sich die Situation ein bisschen stabilisiert hat, aber mit so viel Talent hätte ich sie, also ein einstelliger Tabellenplatz hätte es schon sein dürfen.
Ja, also Ich habe mit einigen, wir sind ja immer zu Gast in, bei der Honsfelder Sportwoche, ja. Und da sprichst du ja mit jedem. Hm. Und da werden einige Leute bezeugen können, dass ich gesagt habe, dass ich Lonzen eine sehr, sehr schwierige Saison ja. prophezeie. Von daher, sie stehen eigentlich da, wo ich sie im August erwartet habe. Aber der Grund, warum ich sie in die Erwartungen nicht getroffen oder eingehalten Kategorie setze, ist genau der Punkt, den du angesprochen hast, dass so viele jetzt zurückkommen, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Das ist an sich natürlich löblich, mhm. weil dann Leute wie Robert Schlinkmann, wie Pierre Schmidt sagen, ich kann meinen Verein nicht so dahin siechen, ist ein heftiges Wort, aber ich kann nicht zusehen, wie der Verein in die P4 absteigt. Auf der anderen Seite heißt das natürlich, dass der Umbruch gescheitert ist, mhm. weil sie haben sehr viel Talent, das haben wir gesagt, und auch wenn die Leute jung sind und teilweise unerfahren, ist die P3 eigentlich eine ziemlich gute Klasse dafür, um die Erfahrung zu sammeln, um sich reinzufuchsen in die Liga, und dass jetzt wieder Leute zurückkommen, von die eigentlich gesagt haben, wir beenden die Karriere, spricht dann schon gegen das System und dafür, dass das System eben nicht funktioniert hat mhm. und dass der Umbruch vielleicht auch einfach zu radikal war, dass wenn du so eine komplette Startelf quasi verlierst, dass das einfach nicht aufzufangen ist.
Ja, wenn du ja jetzt auch beim Spiel in Gui siehst, oder auf das Spiel in Gui schaust, da siehst du ja auch in der Startaufstellung und auch bei den Leuten, die auf der Bank saßen, das sind ja dann doch größtenteils Leute, die vorher schon da waren. Also es sind relativ wenig Spieler dabei, die jetzt vor der Saison neu gekommen sind. Mhm. Und ja, das spricht aber auch für mich dafür, dass das Lonzen am Ende einen einstelligen Tabellenplatz haben wird. Da bin ich der festen Überzeugung von.
Ja, wir haben es ja gesagt, die Mannschaft braucht einfach mal diesen Klick, dieses Aha-Erlebnis, und das könnte vielleicht der 4-1-Sieg gegen Eupen B gewesen sein. Das könnte dann vor allem auch 4 Tage später noch das 3-1 in Goe sein, diese halbe Woche, die dann vielleicht die ganze Saison zum Kippen bringt, und zwar in den im positiven Sinne. Ist natürlich dann im Prinzip eigentlich jetzt schade für Lonzen, dass die Pause kommt, dass sie gerade jetzt in diesem Drive sind und den jetzt nach 4 Tagen schon wieder verlieren und dass es erst in 3 Wochen weitergeht. In dem Sinne auch bin ich sehr gespannt, wie es dann weitergeht gegen Büllingen, eine Mannschaft, die wir, glaube ich, beide in die höhere Kategorie setzen oder beziehungsweise in die ganz hohe Kategorie. Aber ich möchte natürlich auch noch kurz meinen Senf in Bezug auf Eupen B dazugeben, denn ich bin eigentlich auch deiner Meinung, Eupen B in die graue Kategorie zu setzen, und zwar in die Kategorie weder Erwartungen übertroffen noch drunter geblieben, denn Eupen B hat eigentlich das... Ne, sie haben nicht dasselbe Szenario wie Büttchenbach, es gibt einen Unterschied. Eupen B hat damit geplant aufzusteigen, sie wollten unbedingt aufsteigen, und bei ihnen war auch bis zum Schluss oder von relativ Anfang auch klar, dass sie aufsteigen werden. Und wenn du als Meister aufsteigst und dann im Prinzip auch schon deinen Kader dahingehend planst, dass du nächstes Jahr eine Klasse höher spielst, das ist was anderes als Büttchenbach, die es quasi erst, ja, einen Tag vorher oder, oder wenn ich am Tag selber quasi realisiert haben, aber Moment, wir spielen nächstes Jahr P2. Von daher, ist das schon in Ordnung, Eupen in die graue Kategorie zu setzen, weil sie wussten trotzdem, dass es schwierig werden würde, und einfach, weil halt auch während der Saison so viele andere Probleme hinzugekommen sind. Erstens, dass die A-Mannschaft so konsequent vom Verletzungspech verfolgt ist, dass die B-Mannschaft dahingehend dann auch geschwächt wird, dass sie immer wieder Leute abgeben müssen, und dass die B-Mannschaft sich selbst dann immer wieder schwächt, weil auch bei ihr so viele Leute personell, so viele Leute verletzt sind. Das ist dann schon sehr viel Pech auch. Und dahingehend hält sich Eupen B eigentlich noch ziemlich gut.
Mhm. Ja, und damit haben wir auch einen super schönen, fließenden Übergang geschaffen.
Du gehst, glaube ich, jetzt in die nächste Kategorie, oder?
Ja.
Ich habe noch eine Mannschaft, die ich in die unter den Erwartungen geblieben Kategorie nehme. Und die kommen aus Walhorn.
Ja, okay, stimmt. Siehst du, so weit hoch in der Tabelle hatte ich gar nicht geschaut.
Ja, es ist ja auch eigentlich relativ ungewöhnlich, einen Tabellensechsten in diese Kategorie zu nehmen. Aber Walhorn erfüllt meine Erwartungen einfach nicht. Weder spielerisch. Ich habe noch kein Spiel von Walhorn gesehen, wo ich nachher gesagt habe, ja, das ist der Grund, warum ich Walhorn auf Platz 1 getippt habe. Ich komme mir im Nachhinein ziemlich doof vor, weil ich das gemacht habe. Aber dieses Spiel gab es noch nicht. Spielerisch ist bei Walhorn einiges an Potenzial bisher verdeckt geblieben. Vor allem, wenn du den Kader siehst, da sind Namen bei, wo ich mir denke, Leute, wie können die auf Platz 6 stehen?
Mhm. Ja, die Frage stelle ich mir auch in regelmäßigen Abständen. Ich war skeptisch zu Beginn der Saison, war dann zwischenzeitlich zumindest, ob der Resultate überstimmt, sag ich mal. Ja, und inzwischen hat sich das dann doch wieder gewendet, und es ist extrem schade, wenn du dir den Kader anschaust, dann musst du Top 2
Mindestens Top 3.
Ja, mindestens.
Nur das Problem ist, die Top 3 haben sich abgesetzt. Also Herbstmeister ist Joffre, danach kommt
die Turkania Wallonia Weißmus Femmerville, der schönste Name im Provinzfußball.
Ein Verein, der per se schon in der höchsten Kategorie steht für dich.
Absolut.
Ne? Und dann kommt Elsod und dann hast du halt eben so ein 4-Punkte-Loch auf St. Vith. Dann hast du ein 8-Punkte-Loch auf Büllingen und Walhorn ist halt von Elsod auf Platz 3 schon 9 Punkte entfernt. Mhm. Spitzenreiter Joffre ist von Walhorn schon, jetzt muss ich gerade kurz rechnen, 14 Punkte entfernt. Das hätte ich nicht gedacht.
Ja, das ist schon extrem, vor allem weil es zwischenzeitlich in der P3 sehr eng aussah, aber so gegen Ende der Hinserie hat sich das immer mehr auseinandergezogen und der große Verlierer von dieser Entwicklung ist auf jeden Fall Walhorn, denn die haben sich vor der Saison ganz bestimmt nicht hinter dem FC Büllingen gesehen. Also ohne Büllingen jetzt auf die Füße treten zu wollen, aber ich glaube nicht, dass ich mit der Aussage irgendjemandem auf die Füße dreht.
Ne, das glaube ich auch nicht. Jedenfalls würde ich Walhorn effektiv noch in die untere Kategorie nehmen, aber jetzt können wir ins Mittelfeld gehen. Mannschaften, die da sind, wo wir es erwartet haben.
Da will ich kurz, bevor wir wahrscheinlich in der P3 bleiben, genau, würde ich ganz kurz in die P4 schauen.
Okay.
Weil da sind beide Mannschaften für mich in dieser grauen Kategorie und ein super Beispiel dafür, wie weit diese graue Kategorie gefächert sein kann. Du hast auf der einen Seite die zweite Garde des Honsfelder SVs, die nach 15 Spielen mit 15 Punkten auf Platz 12 in der P4 dastehen, P4G. Und damit definitiv in ihren Erwartungen sind. Trainer da ist jemand, den du gut kennst.
Ja, Jebo.
Genau. Es ist eine sehr junge Truppe, so ein bisschen eine Mischung aus einer U19, U21, P4-Mannschaft. Die Möglichkeit, die jungen Honsfelder-Spieler da an das Niveau heranzuführen, dass sie dann vielleicht mittelfristig irgendwann P2 spielen können. Und das klappt auch bisher ganz gut mit den soliden Leistungen, ohne aber jetzt über zu performen, das muss man sagen. Und dann hast du auf der anderen Seite die zweite Mannschaft von Amel, die ganze Saison schon sehr überzeugen, aber auch mit einer der stärksten B-Mannschaften einfach sind. Das war auch vor der Saison ziemlich klar. Also da ist sehr viel Qualität im Kader, auch der ein oder andere Spieler, der schon dann eben in der P2 aushelfen geht. Das sagt ja schon alles, wenn du sagst, aushelfen geht. Mhm. Also dementsprechend eine sehr schöne Mannschaft. Ich habe ja auch eine Halbzeit gesehen bisher.
Basierend darauf ist deine Gesamtexpertise.
Absolut. Gegen Jalebi war das. Und da haben sie mich definitiv überzeugt mit dem Fußball, den sie spielen. Und die fallen für mich aber dann trotzdem, eben weil das nominell und eben auch von dem, was man so von außen gehört hat, auch vor der Saison mit einer der besseren Mannschaften in der P4 war, fallen die für mich in die Kategorie, sie erfüllen ihre Erwartungen. Mhm. Ich wollte einfach mal auf die P4 zu sprechen kommen.
Natürlich, natürlich. Ich kämpfe noch ein bisschen mit mir, denn ich habe tatsächlich drei Mannschaften, bei denen ich nicht weiß, ob ich sie in die sie stehen da, wo wir sie erwartet haben, Kategorie reinsetze oder in die Kategorie Erwartungen überfüllt. Hast du noch Mannschaften, die du per se in die mittlere Kategorie setzen würdest? Dann können wir damit anfangen.
Ich habe da zwei in der P3.
Okay.
Und definitiv eine in der P1.
Eupen.
Ja.
Ich kann schon mal voraussagen, Eupen ist eine Mannschaft, über die ich gerade angesprochen habe, die bei mir in dieser Grauzone zwischen Kategorie 1 und Kategorie 2 steht. Wen würdest du denn von der P3 dahin setzen? Weil dann können wir nachher dann diskutieren über meine Dilemmata, Dilemmomse, keine Ahnung, wie man das sagt.
Ja, ich hätte da einmal, ja, eigentlich ist das relativ einfach, weil da bleiben wir für komplett in der P3. Und komplett in derselben Tabellenregion, im Niemandsland der Tabelle, gemeinsam mit unseren Freunden aus Schalle, Elsenborn und Uttler.
Ja, da glaube ich, erübrigt sich jede Diskussion, da gehe ich mit dir d'accord, ja.
Genau, also von Uttler hätte ich eventuell noch ein bisschen mehr erwartet, tatsächlich, aber auf der anderen Seite, man muss jetzt auch nicht übertreiben, wir werden gleich noch über eine Mannschaft sprechen, die uns komplett überrascht hat und dann muss man sagen, es ist ja eben mit Büllingen, die Uttler letztes Jahr zweimal geschlagen haben in der P4, da muss man eben auch realistisch bleiben und so ein Mittelfeldplatz für Uttler mit den eigenen Man, wie man so schön sagt, ist dann doch eine gute Leistung, ja, und bei Elsenborn war klar, dass ein Umbruch sein würde, nicht unbedingt ganz so sehr von den Spielern her, aber einfach auch vom System, mit einem neuen Trainer, mit einem Trainer, der auch in der Vergangenheit schon bewiesen hat, dass er auch immer ein bisschen Anlaufzeit braucht, damit die, ja, die Schalter, die Hebel, die er in Bewegung setzt, auch wirklich greifen. Also dementsprechend für mich ein 8. Platz, denke ich, ein zufriedenstellendes Ergebnis für Elsenborn, auch wenn sie bestimmt gerne nochmal an den Top 5 geschnüffelt hätten.
Ja, zumal ich glaube ich beide Trainer, sowohl Andy Malmodier als auch Manuel Mutsch, richtig gehen zitiere, wenn ich sage, dass beide Mannschaften auch gut und gerne den einen oder anderen Punkt mehr haben könnten, gerade bei Utlau die ganzen Abseitstore, die ihnen aberkannt wurden wegen fälschlicher Abseitsentscheidungen. Bei Elsenborn Spiele, wo sie vielleicht mental nicht ganz auf der Höhe waren, wo Andi Malmer dir sagte, spielerisch gesehen wäre hier absolut ein Sieg drin gewesen. Beide Mannschaften stehen für Spektakel, das mag ich. Ich gehe gerne Spiele von beiden schauen, weil du nie weißt, wie es ausgehen wird, wie viele Tore du sehen wirst.
Ja, wenn du siehst, 72 respektive 85 Tore nach 16 Spielen.
Das ist schon geil.
Das ist schon geil.
Ja, das ist wohl wahr. Das ist auch der Fall bei Walhorn. Nur muss man dann natürlich auch sagen, dass wir von Walhorn im Prinzip mehr erwartet haben als von Elsenborn und Utlau, die halt effektiv eigentlich ziemlich genau da stehen, wo wir sie erwartet haben. Auch wenn ich für beide Mannschaften natürlich hoffe, dass es nicht im Februar schon ja quasi definitiv ist, dass es für sie um gar nichts mehr gehen wird, weil das ist im Moment die Gefahr, weil wenn du so eine komplette Halbserie spielst, ohne nach unten schauen zu müssen und auch ohne nach oben schauen zu können, dann droht irgendwann Langeweile.
Ja, oder auch die Chance, dann mal Spieler ins kalte Wasser zu schmeißen, die die Chance bisher noch nicht hatten oder die eigentlich noch nicht ganz so an dem Punkt sind. Kann man sehen, wie man will. Also ich kann aus meiner Sicht, ich wäre gern in der Situation, wo ich relativ früh in der Saison sagen kann, okay, es geht um gar nichts mehr. Also das wäre in unserer Situation beispielsweise sehr vorteilhaft, weil da sehe ich bei uns also mindestens 7-8 Spielerinnen, die man dann testen könnte. Aber die Situation haben wir nicht. Vielleicht haben sie ja dann Elsenborn oder Utlau oder sogar Walhorn, wenn die so weitermachen wie bisher.
Genau. Also sind das die beiden Teams, die du ohne jeden Zweifel in die mittlere Kategorie setzen würdest?
Wobei ich würde noch seinen Fit mitnehmen.
Okay, ich kann dir jetzt schon mal sagen, die drei Teams, bei denen ich mir unsicher bin, die heißen St. Vith, FC Eupen A und Raren Einhatten.
Ja, ja.
Wir können jetzt gerne mal diskutieren. Fangen wir mit St. Vith an. Waren wir gerade drauf zu sprechen gekommen?
Ja, bei mir wäre St. Vith für mich St. Vith und FC Eupen A relativ gut vergleichbar. Mit dem Unterschied, dass bei Eupen A es schon fast lächerlich ist, wie viele Verletzte die haben. Also man hat ja immer gedacht, okay, der alte Kunstrasen, der macht die Gelenke kaputt. Jetzt haben sie einen neuen Kunstrasen und haben gefühlt noch mehr verletzt als vorher. Also das kann ich mir auch richtig vorstellen, wie frustrierend das für das Trainerteam in Eupen sein muss, da jede Woche neu zusammenwürfeln zu müssen. Dann eben auch für Seko, der dann auch davon abhängig ist, wie dann oben gewürfelt wird. Und man sieht ja noch, dass Eupen A probiert, die B-Mannschaft nicht allzu sehr zu schwächen. Wenn du siehst, wie an diesem Wochenende 2 17-Jährige, ein 18-Jähriger auf der Bank, meine ich, plus dann noch einen Torwart, was ja auch nicht unbedingt üblich ist. Also da siehst du schon, dass sie sich in Eupen ziemlich strecken müssen und dennoch nominell von dem, was sie auf den Platz stellen können oder könnten, wenn nicht die Leute verletzt wären, wäre Platz 5 in der P1 für mich fast schon ein bisschen zu wenig.
Ich kann eigentlich alles genauso unterschreiben. Also am Anfang der Saison oder vor der Saison haben wir ja gesagt, mit dem Kader spielt Eupen locker um die Endrunde mit. Und die Eupener selbst haben uns da ein bisschen ausgebremst, haben gesagt, ja, warte erstmal, ob das greift, ob wir direkt mit dem Kader wirklich angreifen können. Im Endeffekt muss man sagen, ja, sie können es, weil auch die Tabelle in der P1 über weite Strecken der Hinrunde so dermaßen eng beieinander alles, weil da alles so eng beieinander war, dass du nach 2 Niederlagen in Folge mit 2 Siegen in Folge direkt wieder vorne mit dabei bist, und zwar ganz vorne mit dabei bist. Das erlaubt es natürlich dann auch. Aber beim Rest kann ich dir eigentlich nur zustimmen und alles, was ich jetzt sagen würde, wäre eigentlich nur Wiederholung.
Ja, dann können wir direkt auf St. Vith zu sprechen kommen.
Darf ich da anfangen?
Ja, gerne.
Der Grund, also St. Vith ist für mich eine graue Mannschaft zwischen Zone 1, hohe Kategorie, und Zone 2, Mittelfeld. Also tabellarisch ist St. Vith für mich eine Mannschaft, die ihre Erwartungen nicht erfüllt. Das muss man ganz klar sagen. Platz 4, ein ziemlicher Abstand auf Elsod und vor allem ein ziemlicher Abstand auf Rang 1 auf Hofre ist für mich nicht das, was ich von St. Vith zur Winterpause erwarte. St. Vith ist eine Mannschaft, die per se vom Vereinsnamen, auch vom Kader her, mindestens Top 3 spielt und vor allem auch nicht im Winter schon quasi jegliche Aussichten auf Platz 1 vergraben muss. Auf der anderen Seite hat Tommy Chiragacola es geschafft, Mentalität zurückzubringen und vor allem auch es geschafft, mehr Jugend reinzubringen. Und das ist eine Sache, da ist St. Vith in den vergangenen Jahren immer wieder dran gescheitert. Und deswegen ist für mich St. Vith eine Mannschaft, die sowohl Kategorie 1 als auch 2 sein könnte. Erwartungen übertroffen in dem Sinne, als dass die Jugendspieler mehr Verantwortung übernehmen. Kategorie 2 in dem Sinne, als dass St. Vith auf Platz 4 eigentlich zu niedrig für seine eigenen Ansprüche steht.
Ja, ich würde so ausdrücken, in St. Vith hat in den letzten Jahren die Erwartungshaltung die Jugend gekillt.
Ja, absolut richtig.
Und in diesem Jahr bringen sie es dann doch relativ gut unter einen Hut, also dementsprechend würde ich da komplett mit dir gehen in der Begründung.
Ja, vielleicht müssen wir uns auch einfach von dem Gedanken verabschieden. Und da nehme ich mich auch selber in die Pflicht, denn ich habe es ja selten immer wieder ins Rennen gebracht, dass St. Vith sein 100-Jähriges halt nicht in der P2 verbringt, sondern in der P3. Mhm. Ich habe es oft genug in die Zeitung gebracht, vielleicht muss ich davon auch mal langsam abkommen.
Ja, und ich glaube auch, dass für einen Verein es dann wahrscheinlich schöner ist, wenn du in der P3 spielst mit 6, 7 Eigengewächsen, als wenn du P2 spielst mit einem.
6, 7, also in Walhorn waren es, wenn ich mich recht erinnere, nach Startelf 8.
Ja, da siehst du mal. Und ich glaube, dass das doch fast schon ein schöneres Jubiläum ist, als wenn du komplett dann auf Transferspieler setzen musst.
Ja, gebe ich dir recht. Das heißt, wo würdest du St. Vith hinsetzen?
Für mich Erwartungen erfüllt. Eben aus diesem Wechselspiel. Also die Position ist doch geringer, als das, was ich erwartet hätte. Die Art und Weise, wie sie diese Position erreichen, ist definitiv etwas anders und zwar im positiven Sinn.
Okay. Dann eine Mannschaft, die ich auch gerade angeteasert habe, die ebenfalls zwischen 1 und 2 bei mir pendelt, ist Raren Einatten. Mhm. Denn eigentlich, sie stehen auf Rang 2. Wir haben es eben gesagt, sie werden das Kalenderjahr auf jeden Fall als Zweiter beenden und stehen damit halt wirklich exakt dort, wo wir sie erwartet haben. Also sie haben selber gesagt, wir sind nicht der Top-Favorit. Das ist entweder Wii oder Habe Lanoeuvre. Mittlerweile muss man sagen, es ist ganz klar Wii. Habe Lanoeuvre ist es zu dem Zeitpunkt auf keinen Fall. Die sind schon 14 Punkte hinter Wii und Wii ist jetzt auch schon 7 Punkte vor Raren. Ich wiederhole mich, am Mittwoch kann das Ganze noch kippen. Mhm. Da können es auch 4 Punkte noch sein. Aber Raren steht wirklich auf dem Platz, wo wir es auch vor der Saison gesagt haben, dass sie stehen. Deswegen da Erwartungen erfüllt und auch nicht mehr. Auf der anderen Seite muss ich sagen, sie beenden das Kalenderjahr mit einer Bilanz von 30 auf 33 und die einzigen 3 Punkte, die da fehlen, die haben sie eben in Wii liegen lassen gegen den Spitzenreiter. Das ist eine Bilanz, also Entschuldigung, da kannst du nicht sagen, Erwartungen nur erfüllt, da musst du eigentlich sagen, Erwartungen übertroffen, weil das ist eine bärenstarke Bilanz. Mhm. Und vor allem muss ich auch da wieder ein bisschen in den Hintergrund gehen, Raren schafft es, den Kader in der Breite gleich stark zu behalten. Also klar, ich kann mich daran erinnern, so nach 5, 6, 7 Spieltagen habe ich Erik van de Boer, den Trainer, gefragt, ob er mittlerweile eine Stammelf hat. Da hat er gesagt, nein, und Stammelf sind doch eigentlich kontraproduktiv. Mittlerweile muss man sagen, er hat eine Stammelf. Also er hat da 4, 5 Spiele hintereinander gehabt, wo er in seiner Startelf nur dann was verändert hat, wenn ein Spiel entweder verletzt oder gesperrt gefehlt hat. Mittlerweile sind alle wieder in den Kader zurückgekehrt. Saka Stochkov kommt auch langsam wieder ran. Im neuen Jahr fängt er neu an. Gut, Lucas Piron, natürlich der Pechvogel, der sich am ersten, ja, ich glaube direkt beim ersten Spiel in Max de Vor wird, nein, in Guvi, direkt einen Kreuzbandriss zugezogen hat und die Saison nicht mehr spielen wird. Aber abgesehen von Saka und Lucas sind alle wieder da. Und jetzt müssen sie langsam mal die Wahlen treffen. Wer sind denn unsere Stammspieler und so weiter? Aber die Resultate beweisen es, egal welche Mannschaft sie aufstellen, die Resultate sind trotzdem da. Sie haben jetzt gerade vor 2 Wochen 3 absolut wichtige Komponenten, nämlich Markus Klauser, Fabrice Stoffels und Romain Bernard, gelb gesperrt und gelb-rot gesperrt gefehlt gehabt.
War ja, komm, ist gut genug.
Ist gut genug, ihr wisst, was ich meine. Und trotzdem haben sie gewonnen. Also das beweist, dass Raren anders als in vielen Jahren zuvor in der D3 Amateure mittlerweile in der Breite mega gut aufgestellt ist Und das ist dann ein Grund, wo ich sage, ja, da haben sie wieder einen Sprung nach vorne gemacht, auch innerhalb der Saison, und deswegen Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen.
Ja, da würde ich mitgehen. Das Einzige, was Raren Einheiten in dieser Saison fehlt, sind die Siege gegen die direkten Konkurrenten.
Ja, richtig.
Das ist das eine Manko, was sie haben, denn ansonsten musst du jetzt nach 16 Spielen auf die Statistiken schauen und dann siehst du, bester Angriff, beste Verteidigung. Es sind halt nur die aktuell 7 Punkte Rückstand auf Wii, die Sache ein bisschen anders aussehen lassen. Aber auch da haben sie 1-0 verloren, ja, und hatten auch Chancen, das Spiel genauso gut für sich entscheiden zu können. Auf aber das Fall. Ist dann dieser Tanz auf der Rasierklinge, wo du dann mal auf der einen Seite, mal auf der anderen Seite auskommst. Vielleicht sieht es dann in der Rückrunde anders aus. Und wenn Raren Einheiten dann auch gegen die Großen, gegen die Big Fish, dann die Siege einfährt, wer weiß, vielleicht schaffen sie doch noch die Meisterschaft.
Ja, wobei ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also echt? Da müssten sie ja schon ins Rückspiel gegen Wii gewinnen und dann noch auf einen Patzer von Wii hoffen. Und Wii ist in dieser Saison nicht unbedingt dafür bekannt, sehr oft zu patzen.
Ja, aber das hat man, auf die Klasse kommen wir gleich nochmal zu sprechen, in der D2 von Mors auch zumindest das Gefühl gehabt am Anfang der Saison, wo sie nur gewonnen haben, und in der Zwischenzeit straucheln die auch. Also dementsprechend, das ist nicht immer gesagt, dass eine Mannschaft das bis zum Ende der Saison durchziehen kann. Ferrière.
Ja, aber apropos Ferrière, mir fällt gerade ein, dass ich noch eine vierte Mannschaft habe, die bei mir im Graubereich ist, aha, nämlich Weiwerts. Weil Weiwerts, muss ich auch sagen, steht eigentlich da, wo ich es erwartet habe. Und da muss man auch wieder sagen, ist ein bisschen unfair für einen Herbstmeister, die nur in die mittlere Kategorie zu setzen, aber ja, sie stehen halt da, wo sie stehen müssen, meiner Meinung nach.
Die sind für mich eine Kategorie höher. Also über Weiwerts würde ich später erst sprechen. Aber wenn wir schon mal in der P2 sind, dann können wir doch über Honsfeld sprechen.
Kategorie 1.
Ja, definitiv. Also es könnten 1-2 Punkte mehr sein. Dann wären sie für mich ganz gesichert in der Kategorie 1. Aber insgesamt muss man sagen, mit derselben Mannschaft, mehr oder weniger derselben Mannschaft, mit der du vor 2 Jahren runtergegangen bist, letztes Jahr aufgestiegen bist, dann so zu arbeiten mit allen Torhütern verletzt, bis auf den, der dann eben einspringen muss. Andreas Henkes, der aber auch Topspiele dann abgeliefert hat, also zumindest die Spiele, die ich gesehen habe, da hat er zwar weniger, aber dafür teilweise richtig spektakuläre Paraden, gerade wenn man dann bedenkt, dass er ja eigentlich inzwischen der Mann für alles ist im Verein, nur halt eigentlich nicht mehr auf dem Platz stehen sollte. Respekt dafür und auch Respekt insgesamt für die Leistung vom Hansfelder SV, der bisher eine Hinserie spielt, wie sie sich erhofft haben.
Ja.
Er wünscht wahrscheinlich nicht. Also er träumt wahrscheinlich ein bisschen mehr.
Ja.
Also ich weiß, dass zwischenzeitlich war dann doch ein bisschen Nervosität reingekommen, weil es dann doch eine Durchstrecke gab zwischendurch. Aber inzwischen haben sie sich wieder stabilisiert und 24 Punkte aus 15 Spielen. Was willst du mehr?
Ja, ich denke, in dieselbe Kerbe können wir ein paar Kilometer weiterschlagen beim FC Büllingen. Ebenfalls aufgestiegen über die Endrunde in die P4.
Kurz nur 27 Punkte aus 16 Spielen in der App, ist das letzte Spiel gegen Lorbeer noch nicht mit drin. Und das meine ich, hätten sie gewonnen.
Nein, haben sie verloren,
okay. Ja, siehst du. da gab es doch noch Verwirrung in der Live-Ticker-Gruppe. Deswegen jetzt meine Verwirrung hier. Okay, das haben sie verloren. Ja, dann war zumindest die Punktzahl richtig. Die Anzahl Spiele war dann aber falsch. 24 Punkte aus 16 Spielen, aber dennoch eine gute.
Auf jeden Fall. Und 4 Punkte Bilanz. Mehr aus 16 Spielen hat der KFC Büllingen geholt. Und der ist auf jeden Fall auch eine Mannschaft, die absolut in Kategorie Nummer 1 gehört. Erwartungen übertroffen. Mit dem kleinen Kader Respekt an die Grün-Weißen, was die abliefern. Wenn man sieht, was alles über Mentalität geht, wie viele Punkte man über Mentalität, Einstellung, Willen und Leidenschaft holen kann. Wenn es auch gegen Gegner geht, die einem spielerisch auf dem Papier überlegen sind, dann Hut ab.
Ja,
und auch mit Verletzungspech, muss man auch sagen.
Ja.
Ein Kolek, der sehr lange verletzt war, ein Krahe, der immer wieder ausfällt, weil er verletzt ist, sodass Büllingen immer wieder mal bei der Reserve anfragen muss, das ist stark.
Ja, zum Glück haben sie eine starke Reserve,
ja, ja.
Weil die Spieler, die von da aushelfen, sind ja auch mal hier, mal da eine Verstärkung, kann man ja auch genau so ausdrücken. Insgesamt Büllingen wirklich beeindruckend. Also sie haben ja gut jetzt am Ende des Kalenderjahres dann doch nochmal einen auf den Deckel gekriegt. Aber ich glaube, das ändert gar nichts an der unfassbar guten Serie von Bülling. Also, wie gesagt, vor der Saison hätte ich gedacht, also Bülling war so die Art Mannschaft, wo ich sage, okay, die hält die Klasse auf jeden Fall, eben ob der Qualitäten, die du aufgezählt hast, aber dass sie dann so weit oben stehen würden, aktuell ja auch wirklich noch Chancen auf die Endrunde haben, das hätte ich nicht gedacht und ich bleibe trotzdem noch immer bei der Prognose, dass das auch am Ende der Saison nicht so sein wird. Also ich glaube nicht, dass sie am Ende der Saison noch in den Top 5 stehen.
Dieses, da stehen sie nicht mehr lange, das sagen wir im Prinzip seit September und sie stehen immer noch auf Platz 5.
Aber man muss auch mal zu seinen Meinungen stehen.
Mach du das. Ein herzliches Humpa-Humpa in dem
Definitiv.
Sinne Richtung Bülingen. Eine Mannschaft, die auch ihre Erwartungen oder unsere Erwartungen absolut nicht nur erfüllt, sondern übertrifft, die kommt aus Recht.
Mhm.
Das muss man auch sagen, nach einem sehr komplizierten Jahr, das auch, glaube ich, Jerome Stark ordentlich aufs Gemüt geschlagen hat, jetzt auf Platz 4 zu stehen, quasi schon die gesamte Saison über im Dunstkreis mindestens der Aufstiegsrunde.
Ja, wobei du hattest es zwischendurch schon eine ziemliche Durchstrecke, auch erreicht.
Ja, okay, da hast du recht.
Wo du das Gefühl hattest, dass es dass dann doch vielleicht wieder eine schwierige Saison wird. Und dann haben sie sich aber berappelt und das ziemlich spektakulär. Haben ja auch mit 42 Treffern den zweitbesten Angriff in dieser Liga hinter Ferrières. Also dementsprechend viel Spektakelfußball und eben auch viel von dem, was Jerome Stark zu Beginn der Saison versprochen hat. Also er hatte versprochen, wir wollen den Ball haben, wir wollen nach vorne spielen, direkt nach vorne spielen, Torabschlüsse suchen und genau das schaffen sie, kreieren sie und holen damit dann eben auch die Punkte.
Mhm. Ja, gehe ich d'accord, wie ich jetzt glaube ich schon viermal gesagt habe.
Genau.
Und ich glaube, da sage ich es noch ein fünftes Mal, eine Mannschaft, wo es auch gar keine Zweifel gibt, in welche Kategorie sie kommt. Über die haben wir heute schon am Anfang der Sendung gesprochen, nämlich die Union Kelmis. Mhm.
Wollen wir denn vorher noch ganz kurz über Weivert sprechen, die ja für dich so im Zwischenbereich
waren? Ach so, ja, natürlich, die hätten wir abgehakt.
Nee, weil für mich sind sie in dieser allerersten Kategorie, weil ich sie zwar als sehr starke Mannschaft, aber dann doch als Mannschaft, die unter anderem eine große Identifikationsfigur mit Dave Rau vor der Saison verloren haben und auch Robin Böhmer, der dann seine Karriere beendet hat. Also für mich waren die absolut kein zwingender Favorit auf eine so derartige Top-Platzierung, Top 5 auf jeden Fall, aber ich hätte sie wahrscheinlich nicht mal in die Top 3 gezippt und dafür spielen die eine überragende Saison und haben vor allem alles bewiesen, was man beweisen muss. Sie haben am Anfang der Saison richtig fußballerisch überzeugt, haben dann zwischenzeitlich eine Phase gehabt, wo es fußballerisch nicht mehr ganz so gut lief, aber da haben sie sich in die Spiele reingekämpft. Ich denke da an das Spiel gegen Rocherath, dass sie für denselben Preis auch verlieren könnten, aber wo sie einfach bewiesen haben mit dem Endergebnis, dass sie da heraus holen konnten, dass sie bis zum Ende oben mitspielen können. Ja, und damit sind sie auch verdientermaßen Herbstmeister in dieser P2 geworden und für mich auf jeden Fall in der ersten Kategorie.
Also liebe Weiberzer, ihr werdet jetzt Zeuge davon, dass Christoph mich überzeugt. Ich gehe mit dir d'accord.
Ja.
Nee, ohne Witz, weil ich auch gerade noch daran gedacht habe, weil ich auch öfter schon in diesem Podcast jetzt auf die Einzelspieler gegangen bin. Mhm. Und da musst du halt über drei junge Spunde bei Weivert sprechen, und zwar Markus Gannon, Ilan Hanf und Dario Elsen, die dermaßen von sich reden machen und einfach so sehr überzeugen. Ja doch, da muss man sagen, erstens übertreffen die drei schon die Erwartungen und zweitens, gehe ich mit dir d'accord, dass Weiwerts auch in die obere Kategorie gehört. Da hast du mich überzeugt.
So, und dann haben wir nur eine Mannschaft, oder?
Ja.
Gut. Also die Folge ist wieder sehr lang geworden, habe ich das Gefühl.
Nein.
Naja, gut, dann sprechen wir noch ganz kurz über Kelmis. Das ist ja eine Mannschaft, über die wir sehr viel sprechen, weil ich sie allein schon jede zweite Woche mindestens sehe. Ich glaube, da haben wir auch schon ziemlich alles zu gesagt. Das ist eine sehr junge Truppe, eine Truppe, die fast genau so von der P1 bis in die D2 marschiert sind sie nicht, aber zumindest durchgestartet sind. Und der Trainer Alexandre Di Gregorio sprach fast schon etwas angefasst in der PK nach dem Spiel gegen Warnow vom besten Jahr der Vereinsgeschichte. Pitoni hat ihn da dann noch verbessert, weil es doch irgendeine Saison gab, wo sie in der D2 Endrunde gespielt haben oder was auch immer.
Was ja noch möglich ist.
Ja, was definitiv noch möglich ist, zumal mit dem Reformsystem auf dem Platz, auf dem sie aktuell stehen, wären sie in der ersten Nationalklasse.
Das könnte durchaus sein, ja.
Und das spricht halt einfach für eine überragende Leistung. Ja, sie spielen nicht immer den, also sie spielen keinen dominanten Fußball. Das können sie aber weder mit dem Kader, den sie haben, noch mit der Erfahrung, die sie haben, noch mit dem Verletzungspech, das sie tatsächlich auch haben. Arno Mollers fällt lang aus. Nikola Gerekens hat bisher gar nicht spielen können. Ja, jetzt auch Maximinior, den sie ersetzen mussten. Relativ viele Gelbsperren, was auch dem Spielstil dann zum Teil geschuldet ist. Und die haben sie alle immer wieder auffangen können mit jungen Spielern und durchweg mit Spielern, die halt einfach gar keine Erfahrung auf dem Niveau haben. Und damit dann eine derartige Platzierung hinzulegen, einen derart begeisternden Fußball nach vorne zu spielen, das beeindruckt mich und da hätte ich auch absolut nicht mit gerechnet.
Da kann ich wirklich nichts, dem kann ich nichts hinzufügen. Du bist der Experte und ich hätte weite Teile dieser Antwort genauso gesagt.
Das freut mich sehr. Dann lasse ich dir jetzt die Abmoderation.
Ja, alles klar. Schreibt uns doch mal, ob ihr einverstanden damit seid, ob ihr mit eurem Verein und der Platzierung bzw. der Kategorie einverstanden seid oder gar nicht. Würde uns sehr interessieren. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Winterpause, die ja leider sehr kurz jetzt mittlerweile ausfällt. Wir wünschen euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann auch im neuen Jahr wieder und werden das dann auch irgendwann ein paar Tage vorher tippen.
Genau, genau. Und das werde ich dann wieder vergessen haben, bis wir am Platz stehen.
Und ich werde mich dran erinnern.
Ja, und sich aufregen.
Das war PPP, der Provinzklassen-Podcast. Direkt am Ball, direkt vom Platz, direkt ins Studio.